Schatz, du schnarchst.
Das ist der Wein, der atmet.
In Vino Wer Wie Was. Ein Podcast mit und über Wein, spannenden Gästen, Gesprächen mit Körper und ohne Weinstein, Live-Publikum und einem ausgewogenen Abgang.
Hallo Tom.
Hallo Dietmar.
Hi, da sind wir wieder. Heißt euch okay, wieder einmal und jetzt die dritte Folge von In Vino Wer Wie Was. Wer hätte das gedacht, oder?
Genau, also ich freue mich sehr. Wir haben auch ein ziemlich großes Publikum heute bei uns und darüber freuen wir uns auch, dass unsere Podcast-Sendung so positiv angenommen wird. Nicht nur online, sondern auch hier live vor Ort. Und damit die Zuhörer sich unseres Podcasts da mal so ein bisschen Eindruck verschaffen können, bitte ich jetzt mal das Publikum hier vor Ort um einen Applaus, damit man einen Eindruck bekommt.
Immer wieder schön.
Ja.
Genau, und nicht nur das, das Lustige ist ja, finde ich, jetzt die dritte Folge und jedes Mal haben wir ein neues Setting. Das ist so faszinierend. Das erste haben wir begonnen unten. Da ist hier ja in Berlin bei der ASK ein kleines eingerichtetes Kino, was total entzückend und toll ist. Und dann sind wir Corona-bedingt eher nach oben gezogen. Und dann hatten wir bei der letzten Folge einen wunderschönen langen Tisch gehabt und saßen hier. Die Vögel haben gezwitschert ohne Ende. Und heute haben wir plötzlich schöne Stehtische. Und
natürlich mit Mindestabstand und
natürlich, klar,
allem, was dazugehört.
Alles bedacht, alles vorbereitet für unseren heutigen Gast, auf den ich mich schon sehr freue.
Ja, ein Gast, der es wirklich einem sehr einfach macht, wenn es um Diskussionen geht. Ein Gast, der manchmal auch umstritten ist. Ja, aber das sind Virologen heutzutage auch wenn sie mit Fakten dealen. Dann haben wir einen Gast, der auch sehr jung ist und sich trotzdem mit dem Thema Wein gemeinsam mit uns befassen möchte.
Ganz genau.
Ja. Und gleichzeitig haben wir natürlich wie bei uns immer, denn bei unserem Podcast In Vino Wer Wie Was ist es so, da wachsen die Traditionen wie unsere Leberwerte. Da kommen immer neue Ideen und immer alte Konstanten werden traditionell weitergetragen. Wir haben natürlich auch dieses Mal eine Weinprinzessin. Und dieses Mal ist es eine Dame, das ist die Niki und die wird jetzt gekrönt. Niki, komm einmal zu deiner Krönung bitte. So, ich setze mir gerade mal die Atemmaske auf, werde dir jetzt ein Diadem in die Haare stecken. Dietmar sagt vielleicht, was ich noch alles mit dir mache.
Ja, ein wunderschönes Duodem. Jetzt bekommst du eine Schärpe, wo auch wundervoll von unserer lieben Steffi zusammengeschneidert Weinprinzessin draufsteht. Schön in rosa gehalten, wundervoll den Arm einmal durchgestreckt. Sehr schön. Das sieht schon wirklich sehr einer Weinprinzessin.
Einen Applaus für unsere Weinprinzessin Niki. Niki, nehmen wir nochmal wieder Platz, bitte. So, wir haben natürlich auch mit unserer Weinprinzessin die Tradition, dass sie offiziell unseren Gast ansagt. Und das machen wir jetzt. Niki, gib dein Bestes.
Er liebt Kräuterschnäpse, er ist die Inkarnation des untypischen Wandersmannes, stellvertretender Vorsitzender, Bundesvorsitzender, eine rhetorische Feuerkanone der gepflegten, verständlichen politischen Sprache und Roland Kaiser-Fan, Stadionhopper, Handball- und Curlingfuchs und überhaupt großer Sportgucker. Der Mann, auf dem sich zukünftig viele rote Augen der GenossInnen richten. Herzlich willkommen, der Next Generation Leader, Kevin Kühnert.
Jawohl. Hallo Kevin, oder moin, wie man bei uns in Hamburg sagt. Wir sind ja in Berlin hier, da sagt man das wahrscheinlich weniger, oder?
Ich sage das eigentlich relativ viel. Habe ich mir bei unserem Generalsekretär Lars Klingbeil abgeguckt. Der sagt auch immer Moin und irgendwann ist das übergegangen.
Ja, ist sympathisch. Also wir haben natürlich noch eine Konstante. Wir haben wie in jedem Podcast bei uns drei Weine. Jeder von uns, der Dietmar, der Kevin und ich, wir haben drei Weine mitgebracht. Wir wissen alle nicht, was der andere mitgebracht hat. Und wir ermitteln jetzt mal per Schnick, Schnack, Schnuck, so basisdemokratisch, in welcher Reihenfolge wir diese Weine zu uns nehmen. Also, ich würde sagen, Dietmar und Kevin fangen
okay,
mal an.
Okay, wir fangen an? Okay, gut, dann machen wir.
Es ist nur Steinschere, Papier, ne?
Ganz genau, Schnick, Schnack, Schnuck, ja. Genau, richtig, alles Steinschere, klar. Papier. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck.
Du hast gewonnen.
Ich hab gewonnen. Ah, deiner schon mal zum Letzt. Okay, ja. Okay, jetzt müssen wir, Tom.
Okay.
Ja. Schnick, Schnack, Schnuck.
Ah, du bist der Erste.
Ich bin der Erste.
Oh. Ja. Und jetzt müssen wir nochmal ein Stechen machen, Kevin.
Ja.
Und, ich habe gewonnen.
Ja,
ich bin der Zweite. Also
Blatt deckt
den Stein ab.
Wunderbar. Also Reihenfolge, ich fange an, dann kommt Toms Wein und dann der Wein von Kevin.
So, ja, finde ich sogar spannend, dass der Gast den.
Wenn wir da noch ankommen. Euch, bestimmt, mit Sicherheit.
Wohl dann. Wir haben eben in der Ankündigung von der Niki gehört, Next Generation Leader. Und das ist jetzt nicht nur so eine neudeutsche, anglizistische Vokabel, die wir uns ausgedacht haben, denn du trägst diesen Titel Next Generation Leader tatsächlich. Und zwar, wodurch?
Ja, jetzt muss ich selber überlegen. Ich glaube, es war das Time Magazine oder so damals. Ich schiele hier einmal rüber. Da siehst du schon, es ist so. Es hat so mittelmäßig viel Wirkung bei mir hinterlassen, diesen Titel bekommen zu haben. Ich glaube, es kam auch nie ein Preis oder so, sondern wir sind quasi, also ich bin ungebeten im Magazin abgedruckt worden als Teil einer größeren Reihe von, eher jüngeren Menschen, die irgendwie in ihrem Gebiet irgendwas losgetreten haben und dann dafür mit diesem Titel ausgezeichnet wurden. Ich weiß auch nicht, das ist 2 Jahre her, ob nicht seitdem auch schon die nächsten 2 Generationen benannt wurden.
Ja.
Aber gelegentlich begegnet es mir wieder.
Aber ist das so ein Gefühl, dass einem eher schmeichelt, also dass man auf einmal in einem amerikanischen Nachrichtenmagazin vom Weltrang plötzlich namentlich erwähnt wird und einen Preis, eine Auszeichnung bekommt für jemanden, der zu einer Führungspersönlichkeit der nächsten Generation, das bedeutet das, dieser Begriff ja, schmeichelt einem das?
Nee. Also ist jetzt auch kein Understatement oder so, mich interessiert das wirklich nicht. Ich habe das auch nicht irgendwo eingerahmt und aufgehängt oder so. Das ist einfach, wenn man jetzt wie in meinem Fall so 3 Jahre etwa dabei ist und das auch viel über einen berichtet wird, dann kriegt man ja mit, dass es viele solcher Kategorien gibt, die irgendwo vergeben wurden. Ich habe irgendeinen Preis verliehen gekriegt von der Weimar Media Group in München, den Preis für Engagement in der Kommunikation. Und da war ich interessiert, wer hat den denn vorher gekriegt und habe beim Nachgucken festgestellt, den gab es gar nicht. Die vergeben einfach jedes Jahr 10 Preise und benennen die immer so, wie es zu den Leuten passt, die sie sich wahrscheinlich vorher ausgekungelt haben, dass sie die gerne mal da hätten bei einer Veranstaltung. Irgendwann bin ich auch mal in so eine Jury reinberufen worden, da sollte ich irgendwelche anderen Leute küren. Hab da nie irgendwas gemacht und bin dann offiziell abberufen worden aus der Jury, nachdem ich mich zum Thema Vergesellschaftung von BMW geäußert habe. Also es gibt so absurde Begebenheiten, das läuft ehrlich gesagt einfach durch.
Mhm. Das ist ja natürlich auch so eine Sache mit Preisen. Oftmals, ich kenne das auch, ich habe auch mal einen Preis bekommen, wo ich mir dachte, das ist irgendwie langweilig. Also,
was war das für ein Preis?
Das war ein Theaterpreis, ein relativ kleiner. Da ging es darum, dass ich eine Figur gespielt habe, die wohl offenbar auf eine positive Resonanz gestoßen ist. Und dann habe ich im Zuge einer kleinen Theaterzeitschrift eben den Preis für den besten Hauptdarsteller bekommen. Aber ich erwähne das zum Beispiel auch nicht in meiner Vita, weil irgendwie finde ich das komisch.
Auszeichnungen sind zwar immer zweigleisig auch, finde ich. Ne? Also auf der einen Seite, wenn sie wirklich ehrlich gemeint sind und wenn man sie wirklich in einem Kontext bekommen hat, wo man wirklich sagt, da stehe ich auch dahinter und das ist auch wirklich aller Ehren wert, dann finde ich das auch vernünftig. Aber letztendlich im Nachhinein ist es dann auch immer wieder der Effekt, wo man sagt, was interessiert mich eigentlich der Preis von gestern, weil es muss ja weitergehen und egal was passiert, das macht einem ja nicht zu einem besseren Menschen oder zu einem
etwas. Ich bleibt alles so, wie es ist.
Ja,
und
genau.
Es ist das halt hilft auch, einem nicht, finde ich.
Es ist halt auch gerade in der Politik schwierig. Wir machen ja in der Politik nichts, was darauf ausgerichtet ist, Preise zu bekommen. Also es gibt andere Bereiche.
Nobelpreis.
Ja, gut, das wäre, aber wenn man sich anguckt, wer den schon alles bekommen hat. bekommen hat. Nun gut.
Oder werden möchte.
Ja, ja, richtig. Naja, gut, nominiert werden kann ja jeder. Aber es gibt ja bei anderen Preisen gibt es ja objektive Kriterien. Ja, also, weiß ich nicht, Bücherpreise für eine bestimmte Anzahl an verkauften Büchern, wo man sehen kann, das erfreut sich einer gewissen Beliebtheit beim Publikum oder Musikpreise für ein bestimmtes Album, wo man dann auch einfach sagen kann, ja, das kam gut an und dafür gibt es die Auszeichnung. Jetzt so ein Next Generation Leader, naja, da sitzen halt ein paar Leute in der Redaktionsstube und gucken sich ein bisschen um und treffen eine Entscheidung. Da war jetzt kein Votum dahinter und schon gar nicht irgendwas mit Wählerinnen und Wählern. Und das ist ja das, worum es, wenn überhaupt, geht in der Politik.
Das ist eine subjektive Geschmacksfrage im Grunde, ne? Gut, du bist ja gerade erst hier zu uns gekommen ins Studio. Woher kommst du gerade? Was hast du gemacht vorher?
Ich komme aus dem Willy-Brandt-Haus, also aus der SPD-Parteizentrale, habe heute Bürotag gehabt.
Was machst du dann da so?
Ganz unterschiedlich. Wir haben heute, mussten Interviews freigeben, haben Videos aufgenommen für verschiedene Zwecke. Das sammelt sich immer zwischendurch so ein bisschen an. Arbeitsbesprechungen, Telefonate mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus. Jetzt im Moment gerade im Zusammenhang mit dem Wahlprogrammprozess fürs nächste Jahr. Und einfach das E-Mail-Postfach leer arbeiten, ein paar Sachen lesen, die so zwischendurch anfallen. Also ganz normales Alltagsgeschäft.
Ja. Ist man da manchmal auch abends kaputt? So wie jetzt gerade?
Nur jetzt geht's eigentlich gerade.
Also wunderbar, das ist eine gute Voraussetzung.
Das ist noch keine Uhrzeit im Moment.
Hast du vorgeglüht?
Nee, habe ich heute nicht.
Ich habe mir vorhin noch gedacht, übrigens, als wir, das ist immer das Schöne, finde ich, wenn man...
Ich muss mal ganz kurz
meines Amtes walten,
weil ich habe hier wieder meinen berühmt-berüchtigten Feenzauberstab, der ankündigt, dass der erste Wein nicht nur uns, sondern auch unseren Zuschauern hier im Studio serviert wird.
Ja, er ist begeistert davon, von diesem Zauberstab. Ich konnte ihn nicht davon fernhalten, aber ich finde es eigentlich auch ganz lustig. Aber was ich sagen wollte ist, wenn man so einen Anfangsapplaus bekommt, ja, nicht nur, weil wir beide ja jetzt auch Schauspieler sind und deswegen auch ein bisschen schon wissen, was es heißt, wenn man einen Applaus bekommt. Es tut ja irgendwie einmal auch gut. Und dann manchmal dachte ich mir immer so, wäre das nicht manchmal auch toll, so in Firmen oder vielleicht auch bei Parteien, wenn man morgens, egal wo, so begrüßt wird. Also man kommt rein und man kriegt dann erstmal so einen wundervollen Applaus und heute Morgen kommt herein, endlich in unser Büro, er ist schon heiß und sehnsüchtig erwartet, Kevin Kühnert und alle applaudieren und man fühlt sich gleich viel besser, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, so man ist so, manchmal ist das so ein Trott und es gibt, kennst du diese Videos, wenn Lehrer ihre Schüler morgens begrüßen und jeder hat so einen gewissen Begrüßungsarie, bevor sie das Klassenzimmer betreten.
Ja, genau.
Ich stelle mir manchmal vor, wäre es nicht geil, entweder in der Partei oder einer Firma, dass das so morgens dann richtig,
es wird ein guter Tag verursacht.
Ja, das fällt insoweit im Willy-Brandt-Haus ein bisschen aus. Wir sind jetzt nicht so ein ganz klassisches Büroding. Also wenn ich bei mir hoch ins Büro gehe, es gibt jetzt auch kein Vorzimmer oder so, sondern ich mache dann meine Tür auf und gehe da rein und da kann auch gar keiner applaudieren, weil da sitzt ja nur ich.
Ja, das ist dann mager.
Also, also ich kann mir dann selber applaudieren, aber vielleicht auch ein bisschen verlogen. Ich weiß noch, also meine Mutter erzählte irgendwann mal, sie ist Beamtin, als sie in irgendeine neue Behörde reingekommen ist, wo dann ein relativ hoher Anteil der Kolleginnen vor allem eine Ostbiografie hatte, bei denen es dann total üblich war, dass man morgens durch die Büros geht und allen immer die Hände schüttelt. Und das war eine sehr große kulturelle Irritation, die da quasi vorherrschte, über die verschiedenen Arten, sich morgens zu begrüßen. Ich glaube, die meisten wollen einfach gerne in Ruhe gelassen werden dabei.
Je nach Laune.
Je nach Uhrzeit. Je nach
guten Schlaf, ja, natürlich. Ja. So, wir bekommen jetzt schon so langsam den ersten Wein eingeschenkt. Man hat es gluckern gehört. Du bist ja wir haben dich auch angekündigt als eine gewisse rhetorische Feuerkanone. Also du bist rhetorisch unheimlich gewappnet, immer wenn man dich sprechen hört. Und auch ich habe mir einiges auch im letzten Zeitraum angeguckt von dir und auch dir zugehört. Und das ist immer sehr faszinierend zu sehen, wie relativ fließend du antworten kannst. Du bist schlagfertig. Warst du das immer schon so? Hast du irgendwann oder gab es mal so einen Zeitpunkt, wo du eher, sag mal, zurückhaltender warst auch?
Nö, eher nicht. Also ich mag Sprache einfach. das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um sich beim Sprechen auch ausleben zu können. Also ich finde, die deutsche Sprache ist eine tolle Sprache, weil sie ganz vielfältige Möglichkeiten bietet, auch so die Grau- und Buntschattierung dessen, was man empfindet und was man ausdrücken will, rüberzubringen. Man kann ganz tolle verschachtelte Sätze machen und das ist natürlich auch manchmal die kleine Challenge, in die man sich mit sich selbst gerade beim Sprechen begibt, wenn man Schachtelsätze aufmacht, sie am Ende auch alle wieder zuzukriegen und den Punkt an der richtigen Stelle zu setzen, da habe ich schon Spaß dran. ich bin Einzelkind, das heißt, wir waren zu dritt zu Hause. Das ist ja auch einfach eine Zeitmanagement-Frage, wenn man nur zu dritt ist, ist der Sprechanteil für jeden Einzelnen einfach größer, als wenn man zu fünft zu Hause ist.
Das kenne ich sehr gut. Ich bin auch Einzelkind. Ich sage mal, ich bin glücklich verwöhntes Einzelkind.
Ja, das hat dein Sprechniveau hat sich sehr schnell dem deiner Eltern angeglichen.
Ja, wir sind jetzt auch nicht so eine Grummelfamilie. Also es wird schon auch gerne gesprochen, das kann man schon sagen, ja.
Ja, ich meine, Berliner sind ja dafür bekannt, dass sie sehr kommunikativ sein können.
Ja, nicht immer so, wie das Gegenüber sich das wünscht.
Ja, ich meine, man kann das nicht so pauschalisieren. Es gibt da bestimmt auch etwas stummere Vertreter.
Ja, aber es ist deswegen so, dass der Ausgleich dessen, wenn man, also es erfordert ja trotzdem auch immer relativ viel Konzentration, wenn man sehr viel reden muss und du musst ja sehr viel sprechen. Ist deswegen Roland Kaiser so ein schöner Ausgleich geworden?
Nee, das hat damit wirklich gar nichts zu tun und Roland Kaiser ist ja jetzt keine Musik, die ich mir irgendwie unterwegs auf die Kopfhörer mache, sondern eher was, wo ich mit Freunden zusammen zu Konzerten gehe. Insofern auch eher einen Moment der Geselligkeit. Ausgleich ist zum Beispiel eher im Urlaub. Also ich habe überhaupt kein Problem, alleine in Urlaub zu fahren und 2 Wochen außer Hallo und Tschüss eigentlich gar nichts zu sagen, weil da muss ich dann auch nicht sprechen und das genieße ich dann auch.
Obwohl ich das sehr toll vorstelle, wenn du dann irgendwie zu einem Parteitag gehst und hast so wie die Sportler beim Fußball, wenn sie konzentriert sind mit so Kopfhörern auf dem Kopf, ja, und dann eigentlich ist Roland Kaiser dabei. Ja. Wäre sehr interessant.
Führst du Selbstgespräche dann, wenn du so mit dir alleine bist oder singst du dir Lieder vor? Meinetwegen muss ja nicht Roland Kaiser sein, aber...
Weder noch. Das sind Phasen, in denen ich einfach Zeit habe, viel nachzudenken, was sonst zu kurz häufig kommt im Alltag. Also, dass man mal konzentriert über eine längere Zeit sich über Sachen, jetzt auch nicht nur politisches, Gedanken machen kann. Und ansonsten ist Urlaub ja auch einfach dadurch schön, dass man mal nichts tun muss. Man kann ja auch einfach die Welt sein lassen um sich herum.
Was für Musik hörst du denn auf deinen Kopfhörern, wenn du von Punkt A nach B gehst?
Vollkommen unterschiedlich.
Gib mal so ein paar Eindrücke.
Also das sind, das ist so schrammliger Deutschpop irgendwie mit dabei, also Sachen, mit denen ich irgendwie groß geworden bin oder Bands, mit denen ich groß geworden bin, von Wir sind Helden über, weiß ich nicht, Matzen und solche Sachen, aber das ist auch Britpop und Rock, Franz Ferdinand und Manu Diao und solche Sachen sind irgendwie sehr prägend in der Jugend gewesen. Es sind heute aber auch ältere Sachen, Springsteen, aber auch Carpenters oder so, keine Ahnung. Also es ist völlig, völlig bunter Mix von Dingen, alles außer Rap.
Okay. Spielst du ein Instrument?
Ich habe mit 7 angefangen, Geige zu spielen und das so 12-13 Jahre lang gemacht, was jetzt wahrscheinlich größer klingt, als es ist. Also habe irgendwie im Schulorchester dann auch mitgespielt. Ich war auch an so einer musikbetonten Oberschule, also auch in so einer Musikklasse, wo man dann auch so eine Aufnahmeprüfung machen musste. Das war dann aber auch wirklich die kurze Zeit, in der ich das halbwegs intensiv betrieben habe. Aber es ist ein schönes Instrument, aber es fehlt dann doch irgendwie Zeit und Ausdauer dafür.
Gut, wenn man dir jetzt eine Geige in die Hand geben würde, würdest du halbwegs noch eine Nummer hinkriegen?
Ich weiß es nicht.
Weißt du
nicht?
Ja, wir haben da eine mitgebracht.
Ja. Netter Versuch.
Ja. Gut. Versuch. Ich würde sagen, wir gehen mal einen Schritt weiter in deine Persönlichkeit rein. Mich würde mal interessieren, ob es in deiner Biografie einen Moment gab, wo du sagen würdest, da erinnere ich mich noch genau, ab da fing ich an, Alkohol zu trinken und da ist dann was passiert, entweder was Positives, was Lustiges oder was Schreckliches.
Ich glaube, das kriege ich relativ genau rekonstruiert. Das sind die, also ich war in der Schülerinnen- und Schülervertretung engagiert bei uns an der Schule, so ab der 8. Klasse. Und wir hatten, also es war sehr ausgeprägt bei uns, die Aktivitäten drumherum.
Das waren so 14 Jahre alt, so circa, ne?
Ja, 13, 14, ja, irgendwas in dem Dreh muss das gewesen sein. Und die Arbeit in der Schülerinnenvertretung bestand auch immer darin, dass man einmal im Jahr gemeinsam irgendwo am Wannsee in Berlin 3 Tage in so eine Bildungsstätte gefahren ist und dort Projektplanung für das Jahr gemacht hat, aber auch so Konfliktmanagement-Training und solche Sachen. Also mit 2 Vertrauenslehrkräften zusammen sind wir da zu 40 dann das ganze Wochenende gewesen, Selbstversorgung und alles, was dazugehört. Und weil das 2 coole Vertrauenslehrkräfte waren, war das auch in einem gewissen Maß akzeptiert, dass auch jenseits der Spielregeln, die für Altersgrenze 16 und 18 gegolten haben, dann abends auch mal ein bisschen was getrunken werden konnte. Das war bei mir, wann war das dann so, 2003 oder so, das war die Phase, als diese Alkopops in Deutschland total im Kommen waren, bevor auch diese Alkopop-Steuer aus Gründen eingeführt worden ist. Also Rigo und Smirnoff waren die Sachen, die halt total gelaufen sind. Und ja, das war, glaube ich, so mit das Erste, was es gab.
Und wie weit ist es da gekommen? Hast du so Komasaufen gemacht oder?
Nee, das war auch nicht der Rahmen für Komasaufen, sondern es war einfach, also so eine Wochenenden sind ja ganz aufregend, weil da irgendwie von der 7. Klasse bis zum 13. Jahrgang alle zusammen sind. Und gerade wenn man noch zu den eher Jüngeren gehört, ist das ja schon aufregend an sich, mit den Großen zusammen da so ein Wochenende machen zu dürfen. Und dann haben wir irgendwie abends einen Raum abgedunkelt und Blair Witch Project geguckt und sowas alles. Also irgendwie Dinge, die man dann halt in so einer Atmosphäre macht. Und dann wird da halt nebenbei mal was getrunken. Man hat sich das ja auch nicht selber mitgebracht, sondern die Älteren hatten dann was dabei und man durfte gnädigerweise etwas trinken. Und das war alles schon, das war tagesfüllend.
Wir haben immer bei einer Flasche Uso Jenga gespielt.
Ach du liebe Zeit.
Das hat auch irgendwann der Turm nicht mehr, ist nicht mehr gewachsen. Also
Uso habe ich zum 18. bekommen, da war ich dann schon bei den Jusos und es gibt diesen etwas abgelutschten Spruch, jeder Juso trinkt ein Uso, haha. Aber ich habe es halt nie gerne getrunken und die Flasche ist auch nie leer geworden und irgendwann weggeschmissen worden.
Ich find,
kann ich verstehen.
Ja. Muss ich ehrlich Uso finde ich gar nicht so schlimm, den Tag danach finde ich schlimm. Also, boah.
Jetzt auch schon währenddessen finde ich es schlimm.
Ist ja das, wonach gängigerweise auch die Qualität von griechischen Restaurants bewertet wird, wie oft man ungefragt einen Uso auf den Tisch gestellt
hat. Ja, und meistens wird es auch immer dieser Tourismus-Uso, weil alle servieren sie eiskalt und eigentlich muss der handwarm. Serviert werden. Das wissen die wenigsten. Eiskalt. Nein, ernsthaft. Auch hier ist es wieder so, ich würde auch gleich gerne mal, bevor der warm wird, nämlich Thema warm, zum Wein überschreiten. Es ist wirklich wahr. Ein guter Uso, muss ich wirklich sagen, ein richtig guter, gemachter Uso, warm, also handwarm, schmeckt tatsächlich gut. Aber die meisten sind einfach diese eiskalten Tourismusabfüllungen, sage ich mal, die dann gerne dann einfach ausgeschenkt werden. Deswegen wissen wir nicht mehr, wie viel man noch dann getrunken hat beim Griechen.
So. Apropos kalt oder warm, bevor unser Wein jetzt warm wird, würde ich sagen, schreiten wir mal zur Tat und nehmen den Wein mal in Augenschein. Ich sehe schon, das ist eine apfelgrüne Farbe. Wenn ich den so schwenke, der hat so eine mittlere Viskosität, wie der Hendrik Thoma, unser erster Gast, sagen würde. Und die Nase. Was würdest du sagen, Kevin?
Ja, also angenehm. Ich könnte jetzt versuchen, irgendwelche Früchte aufzuzählen, die ich mit dem Geruch assoziiere. Ja, aber das wäre, also da kann man, ich habe immer das Gefühl, da gehen einfach nur alle das durch, was sie letztens im Supermarkt in der Auslage gesehen haben.
Und irgendwas wird schon dabei sein. Da bin ich mal gespannt.
Also, ich finde das ein bisschen aprikosig tatsächlich.
Ah, ja. Okay, sehr. Sehr gut.
Oder so Weinbergpfirsich oder irgendwas in die Richtung.
Ja, also, sehr gut. Das rieche ich aber auch. Ein bisschen was Apfliges habe ich noch in der Nase.
Weniger gut.
Findest du nicht? Bevor wir trinken, Dietmar.
Ich trinke noch nicht.
Gut,
ich trinke noch nicht.
Ich dachte,
das sah fast so aus. Nein, das sieht bei mir immer so aus, als hätte ich schon das Gesicht im Glas. Aber das ist.
Wir müssen Kevin noch über eine weitere Tradition unserer Sendung informieren. Es ist nämlich so, bevor man trinkt, sagt derjenige, der den Wein mitgebracht hat, sagt einen Trinkspruch.
Also du hast noch Zeit zu überlegen.
Ich weiß ihn jetzt schon.
Der Herr ist vorbereitet. Und bevor wir jetzt mal diesen Wein probieren, den der Dietmar mitgebracht hat, bin ich mal auf deinen Trinkspruch gespannt.
Also dann erhebe ich mal das Glas. Und es darf auch schön dingeln in 1,50 Meter Abstand. Beim Wein ist es wie in der Politik, man weiß erst hinterher, welche Flasche man gewählt hat.
Sehr gut. Zum Wohle allerseits.
Ich genieße es so sehr, in die Gesichter reinzugucken. Herrlich.
Also, ich muss schon sagen, da kommt ziemlich viel Frucht drüber. Ich schmecke Stachelbeer, sogar leichte Kiwi-Anklänge, aber eben ganz leicht. Also es ist wenig Säure da, aber eine tolle Frucht und gar nicht mal so süß, wie unser Thema der heutigen Sendung eigentlich ist. Süße Weine.
Liebliche Weine. Ja.
Ich habe süße Weißweine im Gedächtnis, aber ich werde auch langsam alt. Ich bin mal gespannt, was Kevin sagt. Wie mundet dir Dietmars Wein?
Also, ihr habt ja schon gesagt, Thema ist Süßwein oder Dessertwein oder wie auch immer man das dann am Ende nennen möchte. Ich trinke die ganz gerne. Und auch wenn ich einige verzogene Gesichter gesehen habe, im Sinne von wahrscheinlich, also zu interpretieren, wahrscheinlich im Sinne von ist zu süß, ich finde den... finde den eigentlich gar nicht so süß, muss ich sagen, für meine Trinkgewohnheiten. Tatsächlich sehr, sehr fruchtig. Jetzt so rein nach, also Kiwi habe ich mich wiedergefunden, finde ich, ist durchaus so ein bisschen in Spurenelementen mit drin zu finden.
Ja, ich bin noch nicht abschließend entschieden.
Ja, tu mal noch ein Stückchen und man braucht Niki. Immer so ein bisschen.
Niki, du darfst uns mal helfen.
Also ich rieche zumindest ein bisschen Birne, aber habe ich jetzt im Geschmack nicht so ganz wiedergefunden. Also ich trinke normalerweise auch nur sehr, sehr trockene Weine, deswegen danke Kevin.
Sehr gerne.
Es erinnert mich beim Thema Alkopop so ein bisschen an das, was wir dann getrunken haben. Ich bin ein paar Jahre jünger und bei uns gab es keine Alkopops mehr oder die waren zu teuer oder wie auch immer. Da gab es immer diese weinhaltigen Erfrischungsgetränke oder irgendwie so. Daran erinnere mich das ein bisschen.
Ja, stimmt. Die haben nämlich auch diese Steinfrüchte drin. Und also so Aprikose hat Kevin ja schon eben bei der Nase gesagt. Da ist durchaus auch ein bisschen Pfirsich drin, Kiwi. Also da ist schon eine gewisse Säure da. Mich wundert es auch, Dietmar, weil ich habe auch mit etwas Süßerem gerechnet. Also
Süße ist ja im Grunde auch relativ. Also ich finde ja, man kann natürlich voll auffahren mit mega süß.
Ja. Ne?
Dann hast du aber manchmal schon fast den Met. Oder gelber Muscatella, also wenn du einen richtig edelsüß hast zum Beispiel. Ich dachte mir einfach bei dem Wein, ich gehe mal in die eher liebliche Richtung, nicht ganz so süß. Was ist denn das für eine Rebsorte, Land? Was fällt dir ein, Tom?
Ich habe gleich gedacht, das könnte durchaus ein Kabinett sein, aus Deutschland, aus der Pfalz. Mhm. Aber also der kommt mir schon wirklich sehr, sehr deutsch noch rum, also von den Geschmackskomponenten. Ne? Mhm. Also ich glaube jetzt nicht, dass das ein Wein ist, der aus südlicheren Gefilden kommt, weil da hast du ja manchmal wirklich, die haben keine Angst vor Süße. Ne? Wenn du an die Italiener, an die Ungarn denkst oder auch an die Slowenen, die ballern richtig. Und das liegt auch zum Teil daran, wie die diese Weine verarbeiten. Und das finde ich sehr spannend. Es gibt zum Beispiel auch so eine ganz kostbare Trockenauslese, nennt sich das. Da werden die Trauben erstmal noch auf Strommatten getrocknet, bis sie fast Rosinen sind und kaum noch Feuchtigkeit drin ist. Aber dafür konzentriert sich dann auf einmal so viel Geschmack und so viel Süße. Und es hat teilweise eine Eleganz, da kriegst du wirklich Gänsehaut. Das ist so köstlich. Und ich denke mal, so manche Jungs sagen, ich mag keine süßen Weine, das ist was für Mädchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist dumm. Wie so vieles, was in diese Kategorie fällt, das ist für Jungs, das ist für Mädchen. Denn in Wirklichkeit, ich fühle mich als ganzer Junge und ich mag gerne Süßes. Und der könnte mir noch ein bisschen süßer sein. Mhm. Wenn wir schon das Thema erfüllen, aber ich
glaube, weißt du, das ist sehr gut. Das Schnickschnackschnuck hat irgendwie eins dazu beigebracht, wahrscheinlich so wie ich das jetzt schon erahne. Wir beginnen sanft und steigern uns wahrscheinlich, ja.
Das ist unermessliche.
Ich glaube, das ist auch schon viel besser, als hätten wir jetzt schon die volle Keule im Mund.
Die Vorfreude ist allen schon ansehbar.
Kevin, was meinst du? Wo kommt der her?
Ich würde tatsächlich auch, also ohne dass ich genau beschreiben könnte, was jetzt so ein durchschnittsdeutscher Geschmack ist oder was den ausmacht, aber wirkt schon relativ landestypisch. Ich meine, gut, wir haben unglaublich viel Riesling in Deutschland. Ich glaube, die meisten Süßweine werden auch eher auf Basis von Riesling gemacht. Insofern könnte ich es mir schon auch vorstellen, dass es einer ist.
Okay, ich packe mal aus.
Ja. Jetzt kommt's.
Und zwar, ich finde, Kevin, du bist sehr gut. Es ist ein Riesling.
Wow. Ja. Applaus für Kevin. Ja,
und zwar kommt dieser Riesling von der Mosel.
Oh, schön.
Und die Mosel hat wirklich sehr viele wunderbare, schon eher in die süßer gehende Weine. Es ist ein Hoffmann Simon, das Weingut von Dieter Hoffmann. Der hat Anfang, ich glaube 2010, 2012 rum, glaube ich, hat er sein gesamtes Weingut auf ökologischen Anbau umgebaut. Und das heißt, es ist auch hier ein Bio-Wein, es ist alles, es ist nicht bespritzt, es ist wirklich naturbelassen und sein Weingut ist mehrfach ausgezeichnet worden. Das ist ein Riesling von 2019, ein Köwericher Laurentius Ley. Köwericher deswegen, weil das ist eine Weinlage. Er hat 4 Weinlagen und davon ist Köwericher eine Weinlage. Und ich fand ihn sehr spannend, weil ich habe nach einem Wein gesucht, der mir jetzt nicht gleich die volle Süße reinknallt, sondern der mir auch mal ein bisschen eine Spritzigkeit hat, der noch ein bisschen einen süffigen Wein, bei das, was jetzt gleich kommen wird, noch, ich bin sehr gespannt, ich freue mich wahnsinnig drauf, aber ich dachte mir, das ist dann vielleicht noch nicht, den gibt es auch noch wesentlich süßer. Das ist der Piers Porter, glaube ich, heißt der. Das ist ein anderer Weinhang. Der wäre, glaube ich, wahrscheinlich noch süßer gewesen. Aber ich mag den sehr, muss ich gestehen. Und dachte mir, ja, lieblich ist auch süß, aber vielleicht nicht so süß.
Ja, ich find den nicht schlecht. So war das nicht gemeint. Und ich kann mir vorstellen, dass man da ziemlich tolle Sachen zu machen kann. Wenn man da zum Beispiel an Fisch denkt, belegt mit Chorizos oder so und dann kurz auf der Chorizo-Seite anbraten, umdrehen, paar Spritzer Wasser oder Wein in die Pfanne und dann im Ofen gar ziehen lassen, weil ich glaube, so ein Wein, der verträgt durchaus eine gewisse pikante Note, ein bisschen Schärfe und das finde ich super.
Ja, der passt unheimlich gut, finde ich. Stell dir vor, ihr seid auf einer wahnsinnig schönen Atlantikinsel, es wächst Guave, es wächst Mango, man geht durch so einen Hain hindurch und dann ist da plötzlich einen Asialaden. Und dann isst man eine schöne gebratene Ente dazu, ja. Süß-sauer, ja, und nimmt sich einfach diesen Wein.
Klasse, ja. Gute Idee. Gute Idee. Hast du eine Ahnung, wie viel Restzucker der hat so auf dem Liter?
Restzucker 64.
Ja.
Na, also ist schon ein bisschen was. Und der Alkoholgehalt liegt in diesem Falle bei 12,5. Mhm. Also der hat durchaus ein bisschen was.
Der hat Wurms.
Wo an der Mosel liegt das Weingut?
Ungefähr, wenn du so ein paar Kilometer überhalb von Trier. Mhm. So, dann schlängelt sich die Mosel da richtig schön entlang und da hat er seine 4 Lagen.
Mhm. Ich finde das beim Weintrinken immer, also wenn man die Region so ein bisschen kennt und da mal unterwegs war, das mag dann überinterpretiert sein, aber es ist ja ein bisschen auch der Film, der vor den Augen irgendwie abläuft, wenn man überlegt, wo das herkommt. Und das, also für mich ist das Teil des Trinkerlebnisses immer, einen kleinen inneren Ausflug dahin dann auch mal machen zu können.
Ja, warst du da schon mal?
Ja, ich habe Radtouren an der Mosel gemacht, also wirklich von Trier nach Koblenz dann auch hoch und das ist natürlich toll, bist du tagelang, kannst du da von einer Straußenwirtschaft zur nächsten fahren und dich die ganze Zeit abfüllen, das ist schon
ganz nett. Aber hast du da auch in der Gegend, also wirklich, ich sag mal, schöne, richtig gute Weine getrunken oder hast du das Gefühl, es waren oft auch einfach so, ich muss muss mir das wieder abstrampeln am nächsten Tag.
Nee, das waren schon gute Sachen. Also, weil du ja in der Regel dann bei Leuten zu Gast bist, die direkt oder mittelbar auch selber mit dem Weinanbau befasst sind und daher ja auch eine gute Beratung kriegst. Also, die wollen dir ja nicht, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, erst recht, wollen die dir ja nicht kistenweise irgendwas verkaufen, zumindest nicht direkt, sondern die wollen ja einfach, dass du eine gute Zeit hast und im besten Fall wiederkommst. Und daher holen die schon mal ihre richtig guten Sachen aus dem Keller raus.
Aber wo schon mal dabei sind, wo du immer so schön die Gesichter unserer lieben Zuschauer hier ansprichst, und sagst, wie bist du denn eigentlich auf dieses Thema gekommen?
Das würde mich auch mal interessieren. Süße Wein ist eher ungewöhnlich für, sagen wir mal, unsere Generation, Kevin.
Also ich habe mir jetzt natürlich im Vorfeld die Frage auch nochmal gestellt, weil ich mir schon dachte, dass das könnte kommen und bin dann auch nochmal in mich reingegangen. Also es gibt jetzt nicht die eine Initialzündung, aus der das heraus entstanden ist, aber ich bin jetzt, also wenn ich mir aussuchen kann, was ich Alkoholisches irgendwo zum Essen oder in einer geselligen Runde abends trinke, ist es eher nicht Wein, sondern schon meistens eher Bier. Mhm. Das heißt, ich suche jetzt seltener nach Weinen, die als Begleitwein zu einem klassischen Hauptgericht, wo man ja dann irgendwie bei einem trockenen Weißwein oder so rauskommt, taugen müssen. Da trinke ich dann eher ein Bier dazu. Und meine Berührungspunkte waren wirklich eher über klassische Dessertweine einfach, die man wie zum Käse danach dann trinkt oder auch so generell als, naja, schon so halb als Absacker hinterher, um dem Magen nochmal eine andere Geschmacksnote mitzugeben. Und dann kommt man natürlich zu anderen Weinen. Und außerdem gibt es bei uns in der Familie, gibt es so die Tradition, meine Großeltern mütterlicherseits haben irgendwann angefangen bei dem Weingut, von dem ich dann nachher auch meinen Wein mitgebracht habe, immer zu Weinproben zu gehen. Sag jetzt natürlich nicht, wo die herkommen, aber die sind dann regelmäßig einmal im Jahr auf Tour gewesen in Berlin und dann saß man da irgendwie in einem zu groß geratenen Tagungsraum von irgendeinem Tennisclub irgendwo in Berlin oder so und dann saßen da sehr viele über 60-jährige Menschen, dann saßen da zwei Menschen Mitte 40, das waren meine Eltern und dann saß ich noch daneben und dann wurde da den ganzen Abend Wein getrunken und ich fand
das halt, kann auch schön sein, oder?
Ich fand, ja natürlich, ich bin auch gerne mit meiner Oma auf so Kaffeefahrten gefahren oder so, das ist ganz super. Und ich fand halt diese süßen Weine dann immer total klasse, weil das so in so einem Übergang von Kindheit zu Jugend war das eine angemessene Geschmacksrichtung. Also damals fand ich einfach nur gut, dass es süß war und irgendwann fuchst man sich ja so ein bisschen rein und merkt einfach, das sind tolle Sachen. Und wenn ich heute irgendwo auf Weinmessen oder so gehe, was jetzt nicht so häufig passiert, aber wenn es passiert, dann gucke ich manchmal auch ganz gezielt nach einem tollen Eiswein oder so, weil das einfach echt ganz andere Geschmackserlebnisse
nochmal sind. Ist das eigentlich, weil du gerade sagst, so mit der Oma damals, weil ich so ganz ähnliche Bilder auch habe von meiner Großmutter her gesehen, aber kommen bei dir dann auch Düfte, also Erinnerungen durch Düfte hoch?
Atmosphären oder?
Ja.
Also jetzt nicht bei Wein speziell, aber klar, also es gibt natürlich, das ist fast noch eher bei meinen Urgroßeltern, die ich noch so ein ganz klein bisschen miterlebt habe, wo immer so komischer gekaufter Marmorkuchen auf dem Tisch gestanden hat oder so. Also ich glaube schon Assoziationen zu also Großeltern und wenn man es dann hatte, dann auch Urgroßeltern, geht ganz viel über solche Sachen. Denn wann ist man denn da hingegangen? Ja, man ist da hingegangen, um danach vollgestopft zu werden, weil der Junge soll ja nicht vom Fleisch fallen, was er nie getan hat, aber trotzdem taugt das ja als Spruch immer.
Es ist so lustig, weil ich erinnere mich nämlich immer bei meiner Großmutter. Ich bin ja nun mal, komme ja aus dem Ösiland und da wird ja auch sehr gerne schön Likör selbst gemacht, ne, und so weiter. Und sie hatte so einen alten tollen Schrank und immer wenn sie den geöffnet hat, kam so eine Welle von diesen ganzen unterschiedlich selbstgemachten Flaschen mit Walnusslikör, Schokolikör, Eierlikör, ich weiß nicht, was da alles dabei war. Aber jedenfalls, ich war da 5 Jahre alt und meine Großmutter hat immer, wenn ich da war, hat sie mir halt immer so ein Stamperl, nennt man das, ne? Das ist immer so ein ganz kleines Glas, hat sie mir immer gedrückt, immer, aber dass die Mama nichts weiß, gell? Mutter, du hast es nicht zugehört. Und ich habe dann halt immer sowas bekommen und diese Verbindung mit diesem Geruch, mit diesem Schrank, immer wenn er aufgemacht wurde, war Jahre später, als ich so vor 10 Jahren meine Großmutter wieder besucht hatte, die dann umgezogen war und den Schrank mitgenommen hatte. Und es machte wieder die Tür auf, da war nur kein Alkohol mehr drin. aber dieser Geruch war da und es war sofort wieder, das ist der Haselnusslikör, das ist der Schokolikör, ja, wo sind die Stamperl? So, das war sofort in mir da und es ist verrückt, wie man das verbinden kann mit Gerüchen. Darum fragte ich, ob du da eine Beziehung auch.
Ja, es gibt ja in Nordrhein-Westfalen, so in Münsterland, da wo ich herkomme, eben so eine Spezialität, die nennt sich Aufgesetzter. Das ist reiner Alkohol. Und dann werden da Früchte mit in die Flasche reingeschossen, das wird durchgezogen, Kandiszucker kommt da mit rein. Meine Großmutter war quasi die absolute Koryphäe im Zubereiten dieser aufgesetzten Schnäpse. Und das waren ihre Weihnachtsgeschenke an die an den männlichen Teil der Familie. Und ich erinnere mich noch, als meine Großmutter zu mir sagte, da war ich gerade 15 und sie sagt so, Thomas, du bist ja jetzt ein richtiger Mann, hier hast du eine Pulle. Und da habe ich da irgendwie so eine Halbliterflasche aufgesetzt bekommen und ich habe die ganz schnell weggepackt, damit meine Eltern das nicht mitbekommen. Und dann bin ich dann in meinem Zimmer heimlich reingeschossen und war stolz wie Oscar, dass ich mal so richtig einen in der Krone hatte und das auch noch familienbestätigt von meiner Großmutter. Und ab da habe ich jedes Jahr zu Weihnachten habe ich da so eine aufgesetzte Flasche gekriegt. Und ich sage euch was, das hat einfach fantastisch geschmeckt. Also das ist wirklich sehr, sehr lecker mit Obst aus dem Garten meiner Großmutter. Sag mal, was mich noch interessieren würde, das ist ja, du hast ja bestimmt auch einen ziemlich ereignisreichen Tagesablauf, so 5, 6, 7 Tage manchmal am Stück, denke ich mal. Hat man da noch so Zeit und Lust, abends sich genussvollen Dingen wie Wein, du sagst, du bist eher Biertrinker oder Essen, zu widmen? Kochst du manchmal oder kommst du da überhaupt zu?
Also ich habe durchaus Lust, mich irgendwie auch kulinarischen Genüssen zu widmen, aber ich koche nie, wirklich nie, ausnahmslos gar nicht, weil es macht mir keinen Spaß. Ich empfinde es als Zeitverschwendung. Es geht viel zu viel Zeit rein für viel zu wenig Ergebnis am Ende.
Das kommt natürlich auf den Umfang an, was ja du in den Topf wirfst.
Ja, gut, aber das ist einfach, also das steht für mich in keinem Verhältnis zueinander. Das können andere Leute besser als ich und das Tolle ist, man kann deren Dienstleistung einkaufen, das heißt Restaurant und oder Imbissbude und selbst die können das besser als ich und insofern.
Wovon ernährst du dich denn am liebsten?
Ich habe jetzt nicht so ein Lieblingsgericht oder sowas. Also ich versuche jetzt wirklich nicht nur irgendwie Fastfood in mich reinzustopfen, sondern also wir gehen schon, wenn es jetzt so ein richtiger Bürotag im Willy-Brandt-Haus ist. Wir sind leider im direkten Umfeld nicht gesegnet mit tollen Restaurants, aber so 2, 3 Sachen gibt es, die sind schon ganz okay. Und die haben da irgendwie ordentliche Mittagsgerichte und dann gehen wir da schon auch mit den Leuten aus dem Büro zusammen hin, was mir dann schon wichtig ist. Also ich könnte mir jetzt nicht morgens da irgendwie so eine Brotdose mit allerlei Zeug vollpacken und dann irgendwann sagen, so, jetzt wird hier der Laptop ausgemacht und jetzt ist hier Bretteljause mittags angesagt oder so. Das finde ich stillos.
Ist es so, dass du regelmäßig Alkohol einkaufst für dich zu Hause oder gehst du dann lieber auswärts trinken?
Nein, ich habe eigentlich so für den täglichen Bedarf quasi so gut wie überhaupt kein Alkohol zu Hause. Schlicht auch schon aus dem Grund, weil es bei mir keinen täglichen Bedarf gibt. Ich bin einfach viel zu wenig zu Hause. Bin wahrscheinlich ungefähr die Hälfte des Jahres unterwegs.
Du lebst in einer WG, ne?
Ja, genau. Und die andere Hälfte in Ibis-Hotels. Und insofern, da kann man leider keinen Alkoholikerschrank irgendwo unterbringen. Und wenn ich abends nach Hause komme, dann komme ich meistens von irgendwelchen Abendterminen, wo man, wenn man Lust hat, was zu trinken, schon ein Bier, ein Wein oder sonst irgendwas trinken konnte. Oder ich habe mich abends noch mit Leuten getroffen und war in einer Kneipe, in einer Bar oder so. Dann muss ich mich nicht um 23 Uhr noch in die Küche setzen und mir nochmal irgendwas aufmachen. Also was es gibt, sind Schnapsvorräte für besondere Momente oder so. Und was es bei mir in rauen Mengen immer gibt, ist Averna. Also ein Kräuterlikör, der einfach...
Du machst Kräuterschnäpse sehr gerne.
Ja, und Averna in ganz besonderer Art und Weise. Das ist einfach so mein Getränk und das muss immer da sein. Dementsprechend müssen noch Eiswürfel dazu da sein, aber das reicht dann
auch. Bist du unleidisch, wenn es aus ist?
Ja, also wenn man so abends in einem Restaurant ist, gerade auch bei einem Italiener und sich dann erkundigt nach einem Averna und dann so geguckt wird und gesagt hat, ah nee, aber ein Ramazzotti hätten wir da. Das sind schon große Momente der Enttäuschung auf jeden Fall, die dann eintreten. Manchmal wird ja auch versucht zu sagen, ja, wir haben den Averna und dann bringen sie einen Ramazzotti und denken, man merkt das nicht. Aber wenn man Averna-Fan ist, merkt kennt man das natürlich.
Ja, ah, das ist auch so, das ist auch so ein Trick. Entschuldige, das habe ich mal bei einem, es war Jagsthause, die Bade-Württemberg, ja, bei der Burgfestspiel Jagsthause, da gab es zum Ochse, das war einer, der hat ein griechisches Restaurant, glaube ich, gehabt oder irgendwas. Und ich hatte aber einen Schnitzel da bekommen und dann wollte ich Ketchup haben und er kam mit einem Curry-Ketchup. Und ich sagte, nee, ich möchte ein richtiges Ketchup. Und dann lächelte er mich an, er drehte sich um und war in 2 Sekunden wieder da und hatte die gleiche Flasche gebracht, nur mit dem Buchrücken, sage ich jetzt immer so schön, mit der Rückseite der Flasche und lächelte mich natürlich an.
Netter Versuch.
Ja, ist ein netter Versuch gewesen.
Ich finde Averna auch sympathischer als Ramazzotti. Ramazzotti ist mir zu süß. Das sind ja diese Amaros, diese bitter, wie man...
Averna ist süßer als Ramazzotti.
Findest du?
Ja.
Ich finde Ramazzotti süßer, aber das ist unterschiedlich. Ich finde es nur grausam, wenn man die immer mit Eiswürfel und Zitrone kriegt. Also
ohne Zitrone.
Ohne Zitrone.
Dringend ohne Zitrone.
Ja.
Gerne darf ein bisschen Thymian rein, aber keine Zitrone.
Ja, das macht aber alles auch kein kaputt. Eiswürfel, ich brauche das nicht.
Ja, wenn man schnell trinkt. Also wenn er sich ganz aufgelöst hat, ist natürlich doof. Aber
kennst du Chinar?
Nee.
Chinar ist auch so ein Amaro, so ähnlich wie Ramazzotti und Averna, es gehört zur gleichen Art und Weise von Getränk. Und das hat so einen leichten Artischockengeschmack. Das empfehle ich dir auch nochmal. Ist ein bisschen pikanter. Kann passieren, dass man da auch mal einen zu viel trinkt. Was machst du, wenn du mal ein bisschen versackt bist, wenn du einen Kater hast am nächsten Morgen? Gibt es da so ein Patentrezept oder gibt es irgendetwas, das bei dir wirkt, um diesen Kater zu bekämpfen?
Ja, also ich schmeiß dann einfach ganz standardmäßig irgendwie eine Aspirin ein. Da ich das sehr selten mache, wirkt das bei mir auch noch gut. Und also ich mache das jetzt nicht übermäßig häufig. Weiß ich nicht, vielleicht. Also wenn es 10-mal im Jahr ist, ist es sehr viel. Ja, also
wir brauchen uns keine Sorgen machen um Kevin Kühnert und seine Leber. Du trinkst
Aspirin. Das weiß ich nicht, aber... Ja, naja, also es liegt ja im Auge des Betrachters, ob das gemäßigt dann ist. Also ich sage mal so, ich glaube schon, wenn ich das jetzt kritisch hinterfrage, dann trinke ich, wie viele im Politikbetrieb, sicherlich zu oft, aber meistens nicht zu viel an dem einzelnen Abend. Das ist eher die Summe an Abenden, an denen irgendwas getrunken wird.
Hast du schon mal eine Weile nichts getrunken?
Ja, ich hatte bis vor ein paar Jahren, habe ich mir mal bewusst so Zeiträume von 6, 7, 8, 9 Wochen im Jahr, hatte jetzt nichts mit Fasten zu tun, gesetzt, wo ich dann einfach nichts getrunken habe. Häufig vor den Sommerurlauben, weil das dann immer den Urlaub nochmal aufgewertet hat, wenn man dann sagen konnte, mit dem ersten Urlaubstag wird ein erstes Bier oder ein Wein wieder getrunken. Das hat sich jetzt irgendwie so rausgewachsen. Ich weiß gar nicht so genau, warum, aber das habe ich dann schon auch gemacht, ja.
Hast du da was gemerkt, so an Entzugserscheinung eventuell? Nee.
Also so schlimm ist das nicht. Gut.
Darauf wollte ich hinaus, bei dir ist alles okay.
Nein, da zittert jetzt nichts.
Und damit ist aber es auch schon...
Kurz bevor es losgeht, aber das ist ja auch wirklich so ein Ding, ne? Also ich glaube, auch bei uns in unserem künstlerischen Beruf, wie du schon sagst, man hat halt eher kleinere Mengen, aber die Gelegenheiten finden viel öfter statt. Und ich denke, da standhaft zu bleiben und in gewissem Sinne einfach nur eine gewisse Form der Dosis zu sich zu nehmen, das erfordert natürlich auch eine Konstante. Ich denke, genauso wie in unserem Job, als auch ich vermute, als auch im politischen Bereich, gibt es durchaus Beispiele, die dem nicht mehr so standhaft waren, vermute ich mal. Weil eben, es ist schwierig, denke ich, also da irgendwann mal den Abstand zu finden.
Weil dann auch viele Leute wirklich Alkohol missbrauchen, um abzuschalten, um Frust oder Kummer wegzukriegen, weil natürlich fühlt man sich ein bisschen besser, wenn man eine Corona hat. Das ist, glaube ich, geht jedem so. Aber ich bin immer der Ansicht, wenn man das als Mittel zum Zweck benutzt, dann wird es gefährlich. Ich finde den Effekt schön beobachtbar, wenn man sich mal ab und zu einen gönnt oder so, aber das ist nicht mein Ziel. Und ich glaube, bei dir auch nicht, oder?
Nee, wirklich nicht.
Gut. Und dann wird es auch schon wieder Zeit
für
unsere nächste Rubrik.
Richtig, die da heißt...
Dietmoir.
Wundervoll. Sehr schön. Mein lieber Kevin, und zwar ist das so. Normalerweise ist in dieser Rubrik, die Fragen sind ein bisschen aufgeteilt in zum Beispiel 10 Entweder-Oder-Fragen und dann ein paar andere Fragen. Ich habe mir aber gedacht, nachdem ich ein bisschen Recherche betrieben habe, auch was du hast so viele Entweder-Oder-Fragen, glaube ich, schon beantwortet, dass ich dachte, oh nö, das musst du nicht machen. Ja? Darum habe ich mir etwas anderes ausgedacht. Und möchtest du mal kurz den Zauberstab schwingen, solange?
Ja.
Super. Dann wissen wir schon Bescheid. Ja, also dass wir nicht so lange auf dem Trocknen sitzen. Ich arbeite nebenbei.
Auf dem Trocknen sitzen wir ja heute eh nicht.
Keine Sorge. Und zwar arbeite ich nebenbei einfach auch, um diesem Hobby weiter zu frönen und auch diesen Podcast weiter zu gestalten, in einer Weinhandlung. Und ich habe mir gedacht so, ich lasse doch mal das Volk sprechen und frage doch mal die Kunden beim Weinladen, ob sie eine Frage an dich hätten. Und habe aber mir überlegt, machen sie es auch? Und ja, sie haben es gemacht. Und ich halte hier so einige Zettel in der Hand. Und ich bin sehr gespannt, was da alles jetzt geschrieben steht.
Ich auch.
Und dachte mir, bei Dietmar machen wir das doch mal so rum.
Gut. Ja. Und es waren ja auch ziemlich zahlreiche Fragen, die da gestellt wurden. Und wir haben da so eine Auswahl getroffen, weil wir schaffen, es wird den Rahmen sprengen, alle Fragen zu stellen. Also für alle diejenigen, die eine Frage gestellt haben und die jetzt nicht drankommt, bitte nicht traurig sein. Wir mussten leider unsere Darlings manchmal killen.
Genau. Hatten die Leute vorher schon was getrunken?
Ja, also manche haben auch wirklich ein bisschen, ich habe auch wirklich gesagt, also wenn euch jetzt nichts einfällt, dann spätestens nach der Flasche Wein dürft ihr gerne nochmal schreiben. Ja, und
das sieht man dann auch an der Schrift.
Ganz genau. Also, hier fragt jemand zum Beispiel, und hier wird auch schön gesiezt, das ist auch hervorragend, finde ich. Sind Sie ein typischer Krebs?
Da hat sich aber jemand informiert. dafür müsste ich wissen, was ein typischer Krebs ist. Ich habe mit dem ganzen... Ich wollte schon sagen Horus Pokus, aber das wäre jetzt eine Wortmischung gewesen, nie beschäftigt. Keine Ahnung, was ein typischer Krebs ist.
Wisst ihr das? Also Krebse gelten in der Astrologie häufig als introvertiert, leicht verletzbar. Die ziehen sich dann zurück und
aber auch ein bisschen schwierig
in Beziehungen, ja, weil,
habe ich aber so gehört.
Irgendwann mal hört die Diskussion auf, da ziehen die sich in ihr, also so Einsiedlerkrebse ziehen sich dann in ihr Schneckenhaus, das sie sich gekapert haben, zurück und bleiben da erstmal und schmollen. Trifft das auf dich zu?
Ich glaube eher nicht, nee. Das ist, also es klingt jetzt, habt ihr euch jetzt nicht ausgedacht, aber es klingt halt so ein bisschen wie das, was den Leuten immer, wenn sie bei AstroTV anrufen, gesagt wird. Das sind halt so allgemeingültige Abreißkalendersprüche, wo so jeder sich wiederfinden kann. Ja, in den nächsten 4 bis 23 Monaten wird eine wichtige Person in ihr Leben treten. Genau. Ui, na Mensch, das ist ja aufregend. Also.
Das ist auch Suggestion, ne?
Ja.
Wo eigentlich keine klaren Aussagen getroffen werden, sondern es wird einfach immer nur was irgendwie drumherum behauptet.
Ja. Das Geniale ist, wenn das Sternzeichen nicht zutrifft, ist es der Aszendent, der genau das Gegenteil bewirkt. Ne? Und das finde ich einfach sehr clever. Also das sind
ein tolles Geschäftsmodell, ja.
Ja, tolle Ordnungssysteme, da kommt man echt weiter. Und
wenn dann noch die Uhrzeit dazu kommt,
ja, genau.
Das auch noch. Ne? Also gut, eher nicht.
Eher nicht.
Dann fragt hier jemand, was war das Mutigste, das du in deinem Leben je getan hast?
Boah, weiß ich nicht, gar nicht. Ach. Ich bin ein ganz schlechter Spontan-Mensch. Ne? Also so sehr offene, große Fragen spontan zu beantworten, fällt mir sehr, sehr schwer.
Du warst ja mal Schülersprecher. Gab es da so einen Moment, wo du dich behaupten musstest gegen das Establishment der Lehrer für die Schülerbelange? Und das war eine sehr schwierige Diskussion und du hast sie erfolgreich geführt.
Ja, natürlich gab es so Momente, aber ich fand das jetzt nicht so mutig. Für andere war das dann vielleicht mutig. Also ob das nun ist, wenn du da in der Aula vor 300 Leuten das erste Mal redest als 15-Jähriger oder halt im Clinch liegst mit dem Schulleiter um die Frage, ob um 8 Uhr die Schultür abgeschlossen werden soll und die zu spät kommen draußen warten müssen, worüber wir uns halt gestritten haben und wo ich mich dann tatsächlich auch durchgesetzt habe am Ende, aber ich habe das jetzt damals nicht als mutig empfunden, also es hat mich keinen Mut gekostet, so einen Konflikt einzugehen. Also ich glaube eigentlich im Großen und Ganzen habe ich ein Leben unter Rahmenbedingungen bislang führen dürfen, was glücklicherweise für das meiste, was ich getan habe, nicht so übermäßig viel Mut erfordert hat. Weil Mut bedeutet ja auch immer, dass man was riskiert und gegebenenfalls auch was verlieren kann am Ende. Ich habe jetzt immer nicht den Eindruck, dass ich so existenziell viel verlieren kann eigentlich.
Mut heißt auch Ängste überwinden, ne? Also und insofern vor 300 Leuten zu sprechen im Alter von 15 Jahren, das finde ich nicht selbstverständlich. Also da hast du sehr viel mit dir zu tun und bist mitten in der Pubertät und so weiter. Also da gibt es schon auch Persönlichkeiten, die dazu nicht imstande sind. Insofern, das ist schon was Außergewöhnliches, finde ich.
Ja, aber auch sich jetzt sozusagen in deinem Leben, in dem, wo du jetzt bist, auch sich durchzusetzen. Es ist ja, erfordert ja auch eine gewisse Form von Mut, sich sozusagen diesen ganzen diesen Gegenwind, der einem ja entgegenschlägt, und du wirst ja oft auch auf dein Alter sozusagen immer noch, ich sag mal, gerne reduziert. Das ist ja immer ein willkommenes Beispiel für gewisse Menschen, denen sonst nichts einfällt. Und sich da einfach immer dagegen zu behaupten, das ist ja auch trotzdem was Mutiges. Und
ja, das wird ja später durch andere Angriffe dann abgelöst. Also das hört ja in der Politik nie auf, dass Leute sich irgendwelche Merkmale rausgreifen und sagen, das ist doof. Nee, da würde ich dann wirklich sagen, das sind dann eher Sachen früher gewesen. Ich habe ja gesagt, ich habe während der ersten Klasse angefangen, Geige zu spielen und habe halt, also wir hatten dann immer so eine Einschulungsveranstaltung für die neuen ersten Klassen, und dann habe ich halt irgendwie am Beginn meines zweiten Schuljahres für die neuen Erstklässler mit meinen damals noch sehr überschaubaren Geigenfähigkeiten auf der Bühne gestanden und Oh, Susanna gespielt. Davon gibt es auch Tonbandaufnahmen, die glücklicherweise niemand hat. Das war mutig tatsächlich. Also
können wir das noch raussuchen und dann als Einspieler nutzen? Das wäre sehr interessant. Ja, hier schreibt jemand, oh, das, wenn du ein altes Kochbuch von Attila Hildmann im Schrank hättest, würdest du daraus noch ein Gericht kochen?
Wie schon gesagt, das hat jetzt weniger was, das hat weder was mit Attila Hildmann noch mit veganer Küche zu tun. Es würde an den nicht vorhandenen Lebensmitteln in meiner Küche einfach schon scheitern. Also insofern nein.
Hier geht es mal ein bisschen in eine andere Richtung. Wieso kann man nicht die Wohnungen, die leer stehen und nicht vermietet werden, enteignen und dort Wohnungslose von der Straße eine Unterkunft geben?
Das kann man. Das ist jetzt weniger ein Berliner Thema, weil wir hier eine Leerstandsquote von, weiß ich nicht, 0,6% oder so haben. Aber wir haben ja in Berlin und mittlerweile auch in anderen Städten das Rechtsmittel des sogenannten Zweckentfremdungsverbots. Da denken viele dann immer erstmal an Airbnb und Ferienwohnungen, was eine Zweckentfremdung von Wohnraum ist, weil es nicht mehr Menschen, die hier leben, zur Verfügung gestellt wird, sondern Touris. Aber wenn man beim Begriff bleibt, Zweckentfremdung, was ist der Zweck einer Wohnung, dass da jemand dauerhaft drin wohnt? Insofern ist ein dauerhafter Leerstand auch eine Zweckentfremdung, die stattfindet. Und auf der Grundlage kannst du sehr wohl Leuten nach mehrmaliger Aufforderung und auch dem Angebot, sie zu unterstützen dabei, da gibt es auch Formen vor Ort, kannst du ihnen schlussendlich mit einer Ersatzvornahme auch Wohnung wegnehmen. Das geht schon. Ich kann dir, also wir sind ja hier in Berlin-Schöneberg, der Bezirk, in dem ich lebe und wo ich auch Kommunalpolitik mache. Ich kann ein praktisches Beispiel nennen, wo wir bislang noch ein bisschen uns selber limitiert haben. Wir haben es hier im Ortsteil Friedenau an einer Stelle mit einem Haus zu tun, was seit Jahren eigentlich eine Schrottimmobilie ist. Das ist in Besitz einer sehr alten Frau, die das verfallen lässt und auch den Kontakt mit den Ämtern verweigert zu dieser Frage. Und die halt mit diesem Haus nichts machen will, offenkundig, weil sie überfordert ist mit der gesamten Situation. Und wir hätten die Möglichkeit, nachdem mittlerweile auch bauliche Sicherungsmaßnahmen und so vorgenommen wurden, dieses Haus auf Kosten erstmal des Bezirks instand zu setzen und ihr das dann in Rechnung zu stellen, als quasi letzten Schritt, bevor man es enteignen würde. Es scheitert aber daran, dass bislang in unserem Haushalt und in dem des Landes Berlin kein Geld an irgendeiner Stelle eingeplant war, um diese instandsetzenden Bauarbeiten vornehmen zu lassen. Und wenn das erstmal jemand mitbekommt, sieht man natürlich, dass der Staat hier zahnlos agiert an dieser Stelle. Mittlerweile ist so ein Haushaltstitel geschaffen. Jetzt ginge es so langsam, aber es hat schon immer einen erheblichen zeitlichen Vorlauf.
Ja, also es ist natürlich auch dann immer so die Frage, beschneidet man das Recht mit dem Eigentum, was man hat, tun zu dürfen, was man möchte? Oder ab wann mache ich Verantwortung geltend?
Ja, und hier muss man halt einfach sagen, Eigentum ist nicht Eigentum, sondern muss betrachtet werden nach dem Zweck, was das Eigentum am Ende auch erfüllt. Das macht halt einen Unterschied, ob ich einen Haufen Goldbarren zu Hause habe, mit denen kann ich machen, was ich will, weil niemand ist darauf angewiesen, dass der Öffentlichkeit Goldbarren zur Verfügung gestellt werden. Das ist einfach Vermögen, was rumliegt. Während aber eine Wohnung nicht einfach eine Wertanlage ist, auch wenn manche das in den letzten Jahren als solche begriffen haben, sondern in erster Linie verfolgt eine Wohnung einen gesellschaftlichen Zweck, nämlich ein Dach über dem Kopf von Menschen zu bieten, um ihnen eine Existenzgrundlage gewährleisten zu können. Und deswegen ist es auch berechtigt, mit Wohneigentum anders umzugehen als mit anderen Eigentumsgütern. Alles unter hohen Voraussetzungen, sicherlich keine Frage. Aber wenn das dauerhaft dem Markt entzogen wird, dann ist das ein Verstoß gegen die Spielregeln, ja.
Also da bin ich ganz bei dir.
Ich würde sagen, bevor wir so langsam zum nächsten Getränk kommen, stellt Dietmar dir noch so die letzten Dietmar-Fragen.
Ganz genau. Hier eine fragt, oder einer fragt, was war das verrückteste, albernste, verzweifelste, abgefahrenste, was du je aus Liebe getan hast?
Oh. Boah. Liebe ist ja glücklicherweise ein sehr weit zu fassender Begriff. Vermutlich, oh, das schäumt schon so sehr, das ist auf jeden Fall viel süßer als das eben hervorragend. vermutlich hat das was mit irgendwas mit Fußball zu tun, weil ich glaube ich auf wenige Sachen mehr Liebe projizieren kann als auf Fußball. Ich weiß nicht, ich bin für, also ich habe mich schon mal glaube ich, während meines freiwilligen sozialen Jahres 2 Tage fake-mäßig krank gemeldet, um mit meinem Fußballverein Tennis Borussia Berlin damals in der Regionalliga an einem Mittwochabend ein Auswärtsspiel beim SV Wilhelmshaven mitmachen zu können, wo wir irgendwie morgens um 10 mit einem bei Robben und Wienches gemieteten 9-Sitzer losgefahren sind. dann dort das Spiel geguckt haben und irgendwie so halb durch die Nacht zurück nach Berlin wieder gefahren sind. Das sind, glaube ich, schon so die im Rückblick am wenigsten verständlichen Dinge, die man aus Gründen getan hat, die man nur in sich selber erfüllen kann. Ja.
Aber das ist doch auch schön, oder? Ich finde sowas ja auch richtig, richtig schön. Hast du überhaupt noch das Gefühl, dass du diese Art von, ich sag mal, Freiheit, die du jetzt ja natürlich, glaube ich, jetzt nach außen hin möglicherweise ein bisschen eingeschränkter hast, vermute ich jetzt ein bisschen. Ne? Also je mehr man natürlich in den Fokus der Öffentlichkeit gerät, desto mehr wird man ja auch beobachtet und desto mehr ist man eingeschränkter. Hast du das Gefühl, dass du da ein bisschen beengter bist jetzt, um solche, jetzt nicht vielleicht unbedingt so etwas, aber durchaus solche Freiheiten zu genießen?
Naja, das Schöne an dem, was ich mache, ist ja, Grenzen setze ich mir ja fast nur selbst. Also ich bin ja nicht in einem, bei der Politik, die ich mache, bin ich ja nicht in einem Angestelltenverhältnis, wo irgendjemand sagt, wie mein Arbeitstag oder so auszusehen hat, sondern die Einschränkungen, die ich habe, habe ich dadurch, dass ich mir das selber abverlange. Und dadurch bin ich aber auch gleichzeitig in der Freiheit, mir Räume zu schaffen, wenn ich glaube, dass ich sie brauche. Häufig ist das halt bei uns im politischen Betrieb einfach so, dass das auf Kosten von Erholung und insbesondere Schlaf geht. Damit muss man dann klarkommen. Das findet man irgendwann für sich raus, ob das geht. Also weiß ich nicht, jetzt diese Woche, mein bester Freund hatte Geburtstag und ich hatte halt abends noch Termine und konnte erst sehr spät dahin gehen. Und dann will man natürlich trotzdem irgendwie noch Zeit verbringen. Und dann geht man halt auch in einer Dienstag auf Mittwochnacht erst um 3 irgendwann nach Hause, weil es mir das wert war und wichtig war, dort zu sein und mit ihm irgendwie diese Zeit noch verbringen zu können. Und dann hat man halt ein Schlafdefizit am nächsten Morgen, aber das ist schon okay.
Du hast mal gesagt, jetzt komme ich mal so ein bisschen in die Richtung, das waren interessante Fragen, sind bestimmt noch mehr, wir können vielleicht hinterher noch mal ein paar durchgehen, weil das durchaus den Rahmen vielleicht ein bisschen sprengen würde. Du hast mal gesagt, man sollte nichts sagen, woran man später einmal erinnert werden könnte. Das ist natürlich für die Politik, und da kommen wir jetzt vielleicht ein kleines Feld, jetzt machen wir auf, was natürlich für mein Empfinden ein bisschen schwieriger macht. Also man muss immer mehr aufpassen, was man sagt. Die Medien fangen immer mehr an, alles aufzuzeichnen. Ich denke mal, das ist das, was du auch meinst. Wenn ich das heute so sage, wird mir das wahrscheinlich in 10 Jahren immer noch möglicherweise nachhängen. Du möchtest jetzt ja in den Bundestag und noch hattest du oder hast du ja diese Freiheit, sage ich mal, als JUSO-Vorsitzende da noch viel, viel freier vielleicht sogar zu agieren, wenn man dann in den Bundestag hineinschreitet. Gibt es da irgendwo eine Schwelle, die man überschreitet, wo man merkt, ich muss jetzt noch mehr aufpassen, was ich sage? Und wenn ja, weil du es ja so mal genannt hast, hast du das Gefühl, dass man da beschränkter wird, also in den Meinungen kundzutun?
Ich muss erstmal das Zitat ein klein bisschen korrigieren. Ich habe nicht gesagt, man sollte nicht sagen, woran man erinnert werden könnte, sondern man sollte nicht sagen, woran man, wenn man daran erinnert wird, in dem Sinne reagiert, dass man sagt, das habe ich gesagt, scheiße, Das war ja ganz schöner Schwachsinn. Und damit meine ich nicht inhaltlichen Schwachsinn. Eine Meinung kann man zu einem bestimmten Punkt irgendwann mal ändern und sagen, wissen Sie, da habe ich an folgenden Stellen in meinem Leben festgestellt, dass das eine Fehleinschätzung war und dass ich die heute anders sehe.
Und das sollte auch möglich sein.
Das muss auch möglich sein, na klar. Aber so Gewissheiten von sich zu geben und die in einer Bestimmtheit vorzutragen, wo man absolut nicht absehen kann, ob man das in 15, 20 Jahren noch genauso sehen wird. Also sprichwörtlich den Mund zu voll zu nehmen, das ist etwas, was man sich sparen sollte. Und insofern, ich habe nicht den Eindruck, irgendetwas nicht sagen zu können. Diese Debatte geht mir sowieso tierisch auf den Keks. Ja? Also in dem Moment, wo Leute sich beschweren, etwas nicht sagen zu können, treten sie ja immer schon den direkten Gegenbeweis an. Denn ihre Beschwerde darüber, etwas nicht sagen zu können, ist das lebendige Beispiel, dass man es sagen kann und sogar in einem Empörungsgestus vortragen kann. Aber natürlich, und da sind wir wieder bei dem Punkt Sprache von vorhin und wie wichtig Sprache ist, gebe ich mir schon Mühe, gerade kontroverse Dinge so präzise auszudrücken, dass sie nicht auf so einer formalistischen Stilebene am Ende abgegeben werden können, angegriffen werden können. Also ich will, dass wir, wenn dann über die Sache streiten, dass es darum geht, hat der Kühnert in der Sache recht und welche Argumente sprechen dafür oder dagegen, aber dass ich Leute nicht zum Konter einlade, dadurch, dass ich ungenau gewesen bin in meiner Formulierung oder was aus der Lameng gesagt habe, was mir dann eine Debatte einbringt, die sich vom Kern des Themas entfernt.
Und das ist das, was ich auch in der Ankündigung also auch meinte, dass du also rhetorisch sehr, sehr gut bist, dass du auch sozusagen eine Sprache sprichst, die man auch noch versteht. Weil das ist ja im Grunde genommen heutzutage, glaube ich, oftmals so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn ich jetzt, sage ich mal, als Anführungsstrichen Normalbürger, ich gucke mir sehr gerne Sendungen vom Bundestag an und ich habe einfach manchmal das Gefühl, so man die Politiker, je länger sie sozusagen in dem Job sind, sprechen irgendwann eine Sprache, die so, also eine eigene Welt bilden. Und das finde ich halt sehr schön an dir, wenn ich dir mehr zuhöre, wenn du sprichst, ich kann dem folgen. Und das fände ich natürlich auch super, wenn du das auch beibehältst, weil weil ich finde, da ist nie wieder diese fehlende Bürgernähe, denen so oft zum Politiker nachgesagt werden, entsteht wahrscheinlich dadurch, dass irgendwann man nicht mehr weiß, was derjenige überhaupt sagt und spricht.
Ja, Politik verkommt manchmal zu so einem Buzzword-Wettbewerb, also dass man versucht, Anerkennung innerhalb der eigenen Peergroup zu erreichen, indem man durch die möglichst häufige und eng aneinandergereihte Nennung von Fachvokabeln versucht, eine besondere Belesenheit auszudrücken. Guck mal, ich habe mich in die Materie eingearbeitet, ich kann hier bestimmte Paragraphen und Verordnungen benennen und ich muss sie dann auch gar nicht mehr weiter ausführen, weil ich habe den Gegner eigentlich schon erschlagen, dadurch, dass ich hier so ein bisschen mit meinem Fachwissen gewedelt habe. Das kann ich natürlich in einer internen Runde machen, wo es wirklich in einem Ausschuss oder so darum geht, in einem ganz kleinen Kreis, der auch gar nicht für die Öffentlichkeit eigentlich bestimmt ist, zu einer Lösung zu kommen. Aber am Ende muss ich mir natürlich immer vor Augen fühlen, der Wert meiner politischen Arbeit, der alle 4 oder 5 Jahre in freien Wahlen bewertet wird, bemisst sich daran, ob ich den 300.000 Leuten in meinem Wahlkreis oder den 20.000 Menschen, für die ich Oberbürgermeister oder so sein kann, ob ich denen das vermitteln kann in den 3 Minuten Aufmerksamkeitsspanne, die sie mir vielleicht einmal im Monat widmen, um zu hören, was ich gerade so mache, ob ich denen dann vermitteln kann, was im Kern gerade das Ziel meiner Politik eigentlich ist. Und dann muss ich in der Lage sein, den Schalter umzulegen. Nicht was anderes in der Sache zu erzählen. Die Geschichte muss die gleiche sein. Aber das, was ich meinen Fachleuten im Amt in Fachdeutsch mitteile, muss ich in anderen Worten am Infostand, auf der Podiumsdiskussion oder so, in lebendigen, lebensnahen Beispielen Bürgerinnen und Bürgern mitteilen können, bei denen Politik so auf Listenplatz 4 bis 6 der Prioritätenskala
so steht. Weit oben noch.
Ja, ja, das ist relativ weit oben, na klar.
Ja, ja, ja. Genau. Darauf trinken wir jetzt ein, würde ich sagen.
Oder? Würde ich auch sagen. Ja. Ich habe nämlich schon wirklich brand wie eine Bergziege. Dieses Mal ist es mein Wein. Und ihr merkt schon, der sieht nicht nur anders aus, das ist so eine strohgelbe Farbe, goldgelb. Der hat auch eine andere Substanz oder andere Eigenschaften im Glas. Was fällt euch auf?
Er schäumt.
Ja. Richtig. Und wenn ihr mal so ran schnuppert.
Ja, fast schon so ein leichter Sektgeruch. Mhm.
Sektgeruch? Was ist Sektgeruch?
Ich finde es ist sehr frisch. Mhm.
Habt ihr das gleiche im Glas wie ich? Ich bin gerade, ich weiß ja nicht. Melone? Was sagt denn unsere Weinprinzessin? Riechst du einen frischen Sektgeruch?
Also ich schnupper nicht viel an Sekt, deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber so ein bisschen eine Frische rieche ich schon. Aber vor allem...
So also ein bisschen wie ein aufgespritzter Met.
Ja, so was ganz, so eine leichte Honignote, ja.
Ja, mhm.
Genau. Finde ich auch.
Genau. Wir haben heute echt eine kompetente Weinprinzessin. Ich muss echt schon sagen, die spricht mir aus der Seele. Ich bin ganz bei dir. Nochmal ein Applaus für Niki. Klasse, Sarah. Geht mir auch so. Zitrusnoten, Honignoten.
Niki, ziehst du das im Büro jetzt eigentlich auch immer an? Ja, okay. Ich wollte es nur wissen.
Für unsere Zuhörer, unsere Weinprinzessin ist rein zufällig die Pressesprecherin von Kevin Kühnert. Ja, also man merkt, der Abend macht Spaß. Dann sage ich erstmal zum Wohle.
Zum Wohle. Achso, hab mal bei. Trinkspruch.
Achso, stimmt.
Freund
dass Blase. Du sagst. Delirium, Delarium, wir machen den Kevin voll wie ein Aquarium. Prost.
Ich hatte mal ein Aquarium, es war ein sehr kleines.
War auch was drin?
Es waren Guppies und Neons drin. Guppies. Und ein kleiner Wels.
Und ein kleiner Wels. Haben Sie vertragen?
Ja, doch. Also es war von der Größe her so, dass die einen die anderen nicht fressen konnten.
Ach so.
Ja, hätte.
Da konnte sich die Wels nicht umdrehen.
So maulmäßig nicht funktioniert.
Ja. Oh. Ja, dann passt es ja. Was schmeckt ihr?
Es ist einfach super.
Das ist schon mal klasse.
Das ist genau meine Kategorie.
Ja, weil das freut mich sehr.
Also, wie ich schon sagte, es schmeckt so ein bisschen wie so ein aufgespritzter Met.
Ja.
What?
Das ist wirklich total Honignote.
Das ja, ist ja schon.
Das ist wirklich. Das ist dieser Nachgeschmack, den du bei warmer Milch mit Honig am Ende auch im Hals
ja,
hast.
Ja, genau. Das stimmt. Genau das ist es.
Das
genau
stimmt. Aber er hat eine Leichtigkeit, eine Spritzigkeit. Ich finde, da schmeckt man noch ein bisschen Vanille und ein bisschen, ja, so, wie soll ich sagen, auch... Quitte habe ich da so ein bisschen auf der Zunge, aber...
Quitte würde ich mitgehen, ja.
Ich mag auch dieses leichte Mussierende, also das ist nicht besonders stark. Was würdet ihr da zu euch nehmen, wenn ihr so etwas trinkt?
Nur das.
Also Pfannkuchen.
Pfannkuchen?
Wir wollen richtig ordentlichen, dicken, fetten Pfannkuchen mit Schlagsahne und... Haselnusscreme da noch dazu trinken. Also wenn, dann schon ordentlich.
Aber warum denn süß mit süß?
Das harmoniert tatsächlich wirklich gut, finde ich.
Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Wenn das Essen süßer ist als der Wein, dann kippt die Sache ganz schnell. Kevin, was fällt dir ein?
Ich glaube, ich würde das gerne zu einem sehr strengen Käse dazu haben.
Finde ich gut. Also einen scharfen Käse, weil süß und scharf ja. Finde ich eine spannende Nummer. Ich sage auch mal ein bisschen was über den Winzer, über den Wein. Wir trinken hier einen Moscato d'Asti von Villa Yolanda, also einen Muscatella sozusagen aus der Stadt Asti. Das ist im südöstlichen Piemont. Und der Winzer ist eine Winzerfamilie, die sich schon seit Generationen mit dem Thema Moscato auseinandersetzt und wirklich hervorragende Qualität seit Generationen liefert. Und ich finde es einfach großartig, dass es sowas gibt, weil das hat was Frisches. Ich denke da an sowas wie einen Hefezopf mit Mandeln, also wo so nussige Sachen dabei sind. Oder ich weiß nicht, ob ihr Trüffel kennt. Trüffel ist ein Dessert, wo du in verschiedenen Schichten, also in drei Schichten, sagen wir mal ein Steinobst-Ragout zwischen Biskuittalern hast. Und jetzt stellt euch mal vor, Pistazien-Biskuittaler, und ein bisschen Steinobst-Ragout dazwischen und oben drüber so eine schöne gesüßte Sahne, so leicht gesüßt und sowas. Oder Windbeutel mit Limettenbuttercreme oder sowas, wo dann wieder so ein bisschen Säure mit ins Spiel kommt und dann sowas dazu. Und es ist ein schöner Sommertag bei Oma im Garten, da gehe ich ab. Das ist also mein Vorschlag.
Also ich habe jetzt gerade mal so ein Stück Käse genommen und übrigens, ich muss mal wieder hervorragend sagen zu Steffi, die immer diese Teller hier macht. Es ist grandios. Es ist wirklich grandios. Ja, und mit diesem Käse eben, das ist tatsächlich wirklich gut. Wirklich gut.
Ja, und jetzt
sehr überraschend.
Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich mache euch da mal ein bisschen Chili-Pulver drauf. Und dann probieren wir das nochmal.
Ist das Chili oder kann ich auch Paprika haben? Das ist
du willst Paprika?
Ja, ich bin ein ganz großer Paprika-Fan. Nee, doch, aber Paprika-Fan.
Paprika, edelsüß, ne? Sollen wir mischen mit ein bisschen Chili?
Gerne auch das.
Weil ich finde eben interessant, süße Weine und scharfes. Also auch zum Beispiel, kennt ihr Stilton? Mhm. Das ist so ein Blauschimmelkäse aus England. Oder Roquefort oder sowas. Und dann so einen süßen Wein dazu. Finde ich granatenstark. Und jetzt probieren wir mal den geschärften Käse. Ach, für unsere
Weinprinzessin, ja.
Stelle ich das mal hier so am Tisch.
Niki, du darfst dir auch gerne was nehmen.
Machen wir mal das Experiment. Ich finde, das geht. Also widerspricht sie nicht. Also ich finde sowas klasse. Ich hoffe, ihr auch. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Was hat denn da Publikum? Die nicken alle.
Wunderbar.
Schmatzen und trinken, das finde ich schön. Gut, das war also der zweite Wein.
Wo war der jetzt nochmal her?
Der war aus Italien, aus dem südöstlichen Piemont. Wie gesagt, Villa Yolanda und die sind ja da bekannt für, also die Stadt Asti ist ja da auch und wir kennen mal Asti, Spumante. So eine richtige Teenie-Ranolauge. Also das ist so furchtbar, das ist so furchtbar. Und wenn man dann sieht, was das für eine Eleganz hier haben kann, das ist genauso meins. Gut, was sagt unsere Weinprinzessin? Schmeckt er dir?
Ja, schon. Aber ich glaube, ich würde dazu Tiramisu essen mit so einer sehr bitteren
Schokoladenpulver
so drauf. Ja,
ah, das ist auch interessant. Also mit so mit Espresso drin und doch, das kann ich mir auch gut vorstellen. Sehr gut.
Mit Amaretto oder mit Averna?
Ich darf jetzt nichts falsch
richtig,
sagen.
Richtig, ja. Das habe ich schon gemerkt.
Aber in der Tendenz eher Amaretto.
Ja. Und das ist kommt von einer Weinprinzessin, die vorwiegend trockene Weine zu sich nimmt. Sensationell. Also, jetzt schenken wir aber mal reinen Wein ein. Wer schreibt eigentlich deine Reden, Kevin? Oder schreibst du die selber? Beschreibe mal den Vorgang, wie sowas läuft, wenn du eine Rede halten musst.
Das wird jetzt eine sehr kurze Beschreibung, weil es werden keine Reden geschrieben.
Das heißt, du redest aus dem Bauch raus?
Es gibt Stichpunktzettel manchmal. Also, wenn es wichtig ist, gibt es Stichpunktzettel. Wenn es nicht so wichtig ist, gibt es auch das nicht. Aber es gibt, ich glaube, ich habe zweimal in den letzten 3 Jahren oder vielleicht dreimal eine mehr oder weniger aufgeschriebene Rede gehalten. Das war's.
Wird das auch so bleiben, wenn du in den Bundestag kommst? Also, dass du
ich nur glaube, in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages steht sogar, dass Reden freigehalten werden sollen und dass höchstens Stichpunkte als Orientierungspunkte erlaubt sind. Also das, was sich dort zum Teil eingebürgert hat, dieses quasi Ablesen von Reden, ist eigentlich überhaupt nicht vorgesehen.
Aha.
Ich wollte gerade sagen, hält sich doch keiner dran.
Das finde ich aber komisch, weil die stehen da immer mit so einem Riesenstapel, die nach 4 Blättern. Ja.
Diese Blätter erfüllen ehrlicherweise bei vielen auch nochmal eine andere Funktion. Müsst ihr mal drauf achten, wenn die Reden dort gehalten werden. Ganz viele machen so alle 10 Sekunden, nehmen die Hände mal sehr akkurat, um diesen Blätterstapel, der schon akkurat übereinander ist, um nochmal akkurat hinzuschieben, einfach damit man was hat, was mit den Händen passieren kann zwischendurch. Ich kenne das aus dem Kommunalparlament. Bei uns ist zumindest noch so ein, da sind so 2 Richtmikrofone, die an so einem Beak baren Dingern irgendwie dran sind, dann kannst du an denen die ganze Zeit rumfummeln, um was zu tun. Aber im Bundestag gibt es das halt nicht und dann musst du da an diesem Papier rumfuchteln, wenn du sonst keine Aufgabe für die Hände hast.
Das heißt, gerade in den Momenten, wo man auch vielleicht eine Unsicherheit auch vielleicht hat. Ja. Ne? Also was ich mir manchmal die Frage stelle, wenn ich auch so den Bundestag angucke, dann steht, man sieht ja halt das Bild von dem Politiker, der da vorne steht und er hält eine große Rede, dann wird aufgezogen, dann sitzen so ein paar People da. Mhm. Ich stelle mir das gerade auch als Schauspieler ja so schon auch nicht leicht vor, wenn man auf eine Bühne tritt und dann sitzen da nur 2-3 Zuschauer unten. Und man muss sich im Grunde genommen dann erstmal wieder sammeln und sagen, nein, aber spiele ich natürlich für die 3. Beziehungsweise ich muss da eine Wahnsinnsrede halten. Ich weiß zwar, dass es übertragen wird, aber ich habe auch vor kurzem gerade in der Corona-Zeit eine Live-Übertragung gemacht mit Alexandra Kamp zusammen im Schlossparktheater. Haben eine Szene gespielt und es war sehr merkwürdig, dieses Gefühl, dass man spielt, aber man hat im Grunde genommen kein Publikum. Und kannst du irgendwie nachvollziehen schon? Hast du schon so ähnliche Situationen auch schon gehabt, dass du irgendwie Reden gehalten hast, aber im Grunde waren ganz wenige Menschen da?
Ja klar, das hast du auf jedem Parteitag, wenn du jetzt nicht gerade in der Situation bist, eine der entscheidenden Reden am Tag zu halten. Aber wenn, weiß ich nicht, der oder die Parteivorsitzende eine Rede gehalten hat und dann beginnt immer sowas, das nennt sich dann Aussprache. Also 1, 2, 3, bei der SPD eher so 3 Stunden lang gehen dann bei einer Redezeitbegrenzung von 3 Minuten Delegierte nach vorne und sagen, was sie davon halten. Und eigentlich im selben Moment, in dem der etwa 9,5-minütige stehende Applaus für die natürlich wie immer grandiose Rede der oder des Parteivorsitzenden vorbei ist, machen sich 2 Drittel der Delegierten auf den Weg in den Bereich vor der Halle, wo es wahlweise Buletten mit Kartoffelsalat, belegte Brötchen oder Goodies vom Stand der Energiewirtschaft oder so gibt, mit denen man sich eindecken kann. Wer dann verbleibt in der Halle, sind irgendwie ein paar nette Leute von den benachbarten Sitzplätzen, denen man die Aufgabe gegeben hat, ein Foto zu machen, während man vorne am Mikro steht, damit man es danach auf Facebook posten kann, und ein paar Leute, die Tageszeitung lesen, während man da oben steht. Meistens ist auch der oder die Vorsitzende selbst nicht mehr anwesend im Saal, während eine Aussprache über seine oder ihre Rede stattfindet. Also man führt eine reine Diskussion für die Leute, die vielleicht bei Phoenixrad eingeschaltet haben oder die sich den Schnipsel später auf YouTube angucken oder. Und das muss man sich einfach klar machen, so ist es im Bundestag ja auch. Wenn da jemand aus der SPD-Fraktion steht und 5 Minuten lang argumentiert, warum der Mindestlohn jetzt endlich mal auf über 12 € erhöht werden sollte, dann tut er das weder für die Leute aus der eigenen Fraktion, weil die sind ja schon der gleichen Meinung, und er tut es auch nicht für die Abgeordneten der FDP, weil die werden auch nach der Rede nicht der Meinung sein, dass der Mindestlohn bei über 12 € liegen sollte, sondern man tut es für die Leute, die zuhören. Wenn man gut ist, vielleicht auch für einen 5-sekündigen Schnipsel, der in der Tagesschau abends landet.
Das ist der eigentliche Punkt. Ja, hast du dir schon mal so Workshops so gemacht für Rhetorik oder sowas? Oder hast du dir schon mal Bücher gekauft, Ratgeber, um vielleicht etwas zu optimieren bei dir?
Nee, gar nicht. Ich finde, das beste Training ist zugucken, zuhören und was man gut findet, nachmachen. Aber ich systematisiere das nicht. Also weder nehme ich da irgendein Training, noch setze ich mich mit einem Blog zu Hause hin und schreibe mit, was mir gut gefällt, sondern also das ist doch eigentlich unsere menschliche Natur, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, genau, zu lernen. So lernen wir Sprache, so lernen wir soziale Spielregeln im Umgang miteinander, so lernen wir, was uns Freude bereitet im Alltag, und so ist es doch eigentlich beim Reden und Menschen überzeugen auch. Ich gucke anderen dabei zu und merke, was funktioniert, wo kitzeln die mich an einem Punkt, wo ich denke, jetzt hat er mich, jetzt hat sie irgendwas gesetzt, was bei mir etwas auslöst. Und das versuche ich dann natürlich in ähnlicher Weise auch zu machen.
Oder ist bei dir schon mal das Gefühl eingekehrt, dass sich in der Politik allgemein so eine, wie soll ich sagen, so eine Regelung eingeführt hat, wo man grundsätzlich gegen etwas sein muss? Also wie gesagt, manchmal habe ich so das Gefühl, ich würde so wahnsinnig gerne in den Bundestag laufen und alle Politiker einmal umarmen und sagen, komm, wir haben euch auch alle lieb. Ja, so, weil egal, was man so als Partei bringt, wenn eine Gegenpartei kommt, allein schon das Wort Gegenpartei finde ich ja dann auch schon so schwierig, weil das impliziert ja sofort etwas, dass man etwas dann ja gegen ist. Gibt es auch irgendwie Dinge, wo man sagt eigentlich, Leute, finde aber gar nicht schlecht, was ihr gut gemacht, das habt ihr gut gemacht. So, ne? Wird das irgendwie auch kommuniziert, weil mir kommt es immer so vor, eigentlich ist es immer, dann kommt der Nächste und sagt so, nee, kenn das so nicht.
Wir haben, wir haben einen relativ defizitorientierten Diskurs, würde ich sagen, in Deutschland. Also das ist ja auch ein bisschen eine Wesensfrage. Hier in Berlin wird häufig gesagt, das höchste Lob des Berliners ist der Ausspruch, da kannst du nicht meckern. Also so eine Form der Negation quasi. Und so ist es in der Politik natürlich auch. Du kriegst den lieben langen Tag, kriegst du E-Mails von Leuten, die dir sagen, was du falsch gesagt hast, wo du Politik anders machen musst, warum du nicht wählbar bist. Kein Mensch setzt sich zu Hause vor sein E-Mail-Postfach und sendet eine E-Mail an den Deutschen Bundestag, erst recht nicht als Massenmail, um zu schreiben, ich wollte einfach mal sagen, wie klasse ich das finde, dass sie das Kurzarbeitergeld jetzt bis Ende nächsten Jahres verlängert haben. Tolle Sache, lecken sich viele in der Welt die Finger nach. Und das Gute ist ja, müssen sie auch nicht machen, weil es geht in der Demokratie jetzt auch nicht um Dankbarkeit am Ende. Bürgerinnen und Bürger können erwarten, dass kluge und einfach objektiv sinnvolle Entscheidungen getroffen werden. Und sowas wie die Rettung von Arbeitsplätzen in einer nicht verschuldeten Krisensituation ist einfach objektiv eine sinnvolle Angelegenheit. Dafür muss jetzt niemand Blumenkränze vor den Wahlkreisbüros von SPD-Abgeordneten niederlegen. Was man sehr wohl tun sollte, ist sich bei der nächsten Wahl daran erinnern, wer sich dafür eingesetzt hat und wer höchstens zähneknirschend oder auch gar nicht zugestimmt hat, wenn sowas gekommen ist. Aber es geht nicht unbedingt ums Dankeschön. Worüber man sich sicherlich manchmal freuen würde, ist einfach eine realistische Einschätzung der eigenen Arbeit. Also was mich wirklich tierisch aufregt, sind immer die schaukeln sich da die Eier, liegen in der Hängematte, so würde ich auch mal gerne arbeiten, wo man einfach nur sagen kann, also entweder, wenn du das wirklich möchtest, bewirb dich doch. Ja, das ist ja hier, ist ja quasi freie Ausschreibung alle 4 Jahre. Und wenn du das dann machen würdest, dann sprechen wir uns aber danach nochmal und dann frage ich dich nochmal, ob du wirklich das auch gerne machen möchtest oder ob du nicht einfach nur auf Wikipedia nachgeguckt hast, wie viel man verdient im Monat als Abgeordneter und das in erster Linie interessant
ist. Ich habe mir mal natürlich in der Vorbereitung auf dich so ein paar Sachen angeguckt, wo du eben so ein bisschen lanciert hast, auch eine streitbare Person zu sein. Und ich habe festgestellt, das machst du gar nicht.
Stimmt.
Weil zum Beispiel also jedenfalls habe ich es nicht so verstanden. Ich habe mir mal diesen Artikel durchgelesen in der Zeit, der die Grundlage ist für eine extrem hasserfüllte Kontroverse. Weil ich habe in verschiedenen Medien Aussprüche über dich gelesen, die schon richtig knackig waren. Also wo auch sehr viel Hass und Emotion dahinter steckt. Und Emotion ist nun ein schlechter Ratgeber, wenn es um politische Belange geht, finde ich. Ich hatte den Eindruck, dass kaum eine Sau den eigentlichen Artikel gelesen hat, weil das hatte so einen stille Post-Effekt und auf einmal mutierten deine Aussagen, die du in diesem Interview gegeben hast von der Zeit, mutierten zu total extremen Formen und Fehlinterpretationen und da war ich echt erstaunt. Verletzt einen sowas?
Nee, verletzen ist, wäre falsch, weil ich weiß ja, was ich gesagt habe und in dem Moment, wo mich jemand kritisiert, auf Grundlage einer Argumentation, die nichts mit dem Inhalt des Interviews, was ich ja nun mal kenne, was nichts damit zu tun hat, dann ärgere ich mich einfach darüber, dass Medienkonsum zum Teil so schlampig passiert in Deutschland. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dieses Interview ist lange Zeit, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, hinter einer Paywall gewesen, was ich grundsätzlich journalistisch betrachtet erstmal richtig finde, weil guter Journalismus kostet irgendwie Geld und nicht nur, wenn man in den Kiosk geht und eine Zeitung kauft, sondern auch die Sachen, die im Netz stehen, haben eine Arbeitsleistung dahinter, die irgendwie finanziert werden muss. Aber insofern ist das Leidwesen bei uns in der Politik sind häufig die Agenturmeldungen. Also das Destillat sozusagen aus dem eigentlichen Interview, was du gegeben hast. Mit der Zeit entwickelst du da ein Gefühl für. Wenn du Interviews führst, merkst du bei manchen Fragen, gerade wenn sie besonders bohrend und zum dritten Mal hintereinander gestellt werden, dass es jetzt hier darum geht, etwas rauszuarbeiten, was anschließend als knackige Schlagzeile über den Ticker, über die dpa oder so gehauen werden kann. Und das ist dann das, was die eigentliche Welle lostritt. Die Welle ist nie das Interview selbst. Da weiß auch nach einem halben Jahr keiner mehr, in welchem Medium es in der Regel gegeben wurde, sondern es sind sind diese kurzen 2-3 Absätze langen Dinger, die dann in jedem Online- und Printmedium danach stehen und wo so jeder mit einem halben Ohr mitgehört hat. Also die verkürzte Version wird mit einem halben Ohr dann noch mitgehört und das ist das, was die öffentliche Meinung am Ende prägt. Und dann bist du zum Teil tagelang einfach nur unterwegs, um die Scherben aufzuräumen, die da verstreut wurden. Und du hattest vorhin gefragt danach, ob man irgendwann anfängt, seine Worte anders abzuwägen oder abgestumpft zu werden, softer zu sprechen. Mein Eindruck ist, das sind die Momente, in denen das passiert. Wenn du so eine Situation, wo sich ein Interview, wo du viel Zeit auch reingesteckt hast, die richtigen Worte zu finden, wenn sich das verselbstständigt in der Berichterstattung, dankeschön, dann machst du das ein, zwei Mal mit und fängst irgendwann an, dir zu überlegen, will ich das eigentlich geben? Und manche fangen dann an, Interviews zu geben, in denen es nur noch darum geht, schadlos zu bleiben. Ja, möglichst wohlklingende, nicht angreifbare Antworten zu geben, mit denen, wo man so denkt, ja, kannst du sagen, aber am Ende des Interviews weiß man eigentlich auch nicht, was die Botschaft des Interviews jetzt
genau,
war.
Das war das, was ich meinte. Ne? Ja. Da stehst du natürlich in der Gefahr drin, dass das Bild natürlich dann immer, ich sag mal, zunimmt. Hm. Und dann hast du eigentlich immer so diesen nicht greifbaren Menschen, ne, was sich dann ja so herausbildet.
Genau. Ich hab vorhin auf dem Weg hierher, es gibt ja jetzt immer so nochmal die Audiosequenzen von den ganzen Abend-Talkshows im deutschen Fernsehen, dann kann man das nochmal hören. Und ich habe da jetzt von gestern Abend Interview mit Armin Laschet bei Sandra Maischberger gehört. Und er penetriert da einfach über Minuten lang in Bezug auf Corona-Management immer diese Formulierung, wir machen das mit Maß und Mitte, wir machen das mit Maß und Mitte. Wo du halt genau weißt, okay, das hat ihm jetzt irgendwann vor ein paar Wochen in der Pressesprecher aufgeschrieben, dass das jetzt irgendwie die Formel ist, er soll jetzt immer Maß und Mitte sagen, aber er führt nirgendwo aus, was das eigentlich bedeutet. Das ist nur noch so ein stumpfes Festhalten an irgendwelchen Formeln, die so neutral bis bedeutungslos sein sollen, dass sich niemand daran stört.
Ja, das ist wie ein Horoskop.
Ja, genau. Das, ja,
das ist wie so ein Horoskop. Aber das, was du vorhin auch meintest mit dem Journalismus heutzutage. Ich saß mal bei einer Veranstaltung im Business Club in Hamburg und da war unter anderem der Intendant vom NDR da war Heiner Bremer war da, also und darum ging es tatsächlich um die Flut von Nachrichten in so einem Land, wie das jetzt ist und ob es gut ist, dass es so viele Nachrichten gibt. Und wenn man jetzt mal überlegt, N24, NTV oder wie die alle heißen, sind ja gezwungen, im Grunde genommen nichts anderes, genauso übrigens wie die Sportsender selbst, alle 20 Minuten im Grunde genommen immer das Gleiche wieder zu wiederholen. Dann kommen noch ein paar Dokus rein und dann kommen wieder die Nachrichten.
Hitler, so viel, seine Hunde.
Genau, richtig. Genau, wie hießen sie nochmal? Und so. Und dann war es ist immer die Frage dann, was kann man denn noch erzählen, was Neues passiert sein muss. Auf der Welt kann in dem Moment nicht so viel passiert sein, im Grunde genommen. Und ich stellte dann diese waghalsige Frage tatsächlich, ist es nicht sinnvoll, eigentlich mal die Nachrichtenflut zu entschleunigen? Also im Grunde genommen einfach mal eine Entschleunigung anzusetzen und zu sagen, wir müssen mal wieder konkreter in den Journalismus gehen, was investigatives investigativer Journalismus sein könnte. Ich weiß es eben aufgrund von meinem Vater, der lange Zeit eben Journalist war auch und dem immer wieder vorgesetzt wurde, er soll noch mehr Menschen kündigen und so weiter. Und der sagte, nein, irgendwann geht es nicht mehr. Du kannst keinen vernünftigen Journalismus mehr betreiben, wenn du einfach auch nicht mehr die Leute dazu hast und wenn du vor allem nicht mehr die Zeit dazu hast. Wie willst du recherchieren, wenn du im Grunde genommen morgen früh das auf dem Blatt Papier stehen haben muss, beziehungsweise heute im Internet, mal abgesehen davon, dass viele Nachrichten auch noch rechtschreibemäßig sehr schlecht hinkommen. Und das ist ja eben genau das. Dann hast du die Schlagzeile und der Inhalt hat aber nichts mit der Schlagzeile zu tun. Aber die meisten lesen dann die Schlagzeile und machen sich ihr Bild.
Wenn überhaupt. Manche lesen nur die Tweets bei Twitter oder die Kommentare bei Facebook oder sonst wo in Medien. Jedenfalls, als ich mich vorbereitet habe auf dich, eben dieser Eindruck so erhärtet, dass die Leute gar nicht wissen, worüber sie tatsächlich reden. Sie haben irgendwo was aufgeschnappt und das ist schon längst in einem Mutationsprozess gewesen und dann wird daraus eine ganz komische Realität, also so eine Lawine. Aber lassen wir jetzt mal so dieses ganze politische etwas locker und gehen mal ein bisschen ins Persönliche rein. Du hast einen Ring an der rechten Hand, Kevin, am Ringfinger. Das heißt, du bist liiert.
Nein.
Nicht? Du findest den einfach schick.
Ich finde den A schick und B ist das der Finger, auf den der Ring raufgepasst hat. Oh. Hätte aber anders raufgepasst, wäre es ein anderer Finger.
Verstehe. Also es hat überhaupt keine Bedeutung. Und
nein.
Kommst du überhaupt zu einem Privatleben?
Ja, na klar.
Ja?
Ja, nicht viel, aber schon so, dass ich sagen würde, es gibt ein Privatleben, ja.
Ja, ist das so, wenn du das beobachtest, entweder bei dir selbst oder bei Kollegen, ist das schwierig, als Politiker zum Beispiel eine Beziehung zu führen, weil man doch sehr arbeitsfeindliche Arbeitszeiten hat? Ist das schwierig?
Also tatsächlich habe ich manchmal den Eindruck, bei gerade bei denen, mit denen ich zusammenarbeite, die wirklich so ganz klassisches Familienleben führen mit Beziehungen und am besten noch mit Kindern dazu, dass ich mich schon manchmal, oder dass ich einfach tierischen Respekt davor habe, wie die das überhaupt noch hinkriegen, dass da auch jenseits von Geburtstagen und so Sonntagabends zusammen Tatort gucken, wirklich noch Familienleben stattfindet. Weil wenn ich mir meine Tage angucke, ich meine, sitzen bei mir jetzt keine Kinder zu Hause, um die ich mich noch kümmern muss nebenbei, aber wenn ich mir vorstelle, es wäre so, da müsste ich eine ganze Menge aus meinem Tag rausnehmen, um dem halbwegs gerecht werden zu können. Und dann wiederum wüsste ich nicht, ob ich noch meine politische Arbeit so gut nach meinen eigenen Maßstäben machen könnte, wie ich glaube, das im Moment zu tun. Und insofern ziehe ich da einfach meinen Hut und bin froh, dass mein Lebensmodell ein anderes ist und das nicht erfordert, glücklicherweise. Aber es ist schon offensichtlich, warum gerade in Bezug auf Lebens- und Familienmodelle die Durchmischung im Deutschen Bundestag, aber auch anderen Parlamenten und hohen Entscheidungspositionen nicht normaltypisch für die Gesellschaft insgesamt ist.
Du hast mal für die PETA eine Kampagne gemacht.
Nee, habe ich nicht.
Hast da deine Tattoos gezeigt. Ich weiß, es ist ein Wahnsinnssprung, aber ich muss mal ein bisschen voran machen. Wir haben sehr viel Stoff zu bearbeiten. Du hast also mal deine Tattoos gezeigt. Du hast auf dem Oberkörper Häschen tätowiert. Wie kam es dazu?
Wie kam es dazu?
Zu den Häschen? Was bedeuten
die? Die Antwort heißt Photoshop.
Achso, die sind nicht echt die
Tattoos. Nein, weder gibt es die Tattoos, noch habe ich eine Kampagne von PETA mitgemacht, sondern das war, glaube ich, ein April-Scherz im Jahr 2018 von PETA.
Dann bin ich der Sache auf.
Aber großartig.
Klasse. Geht immer noch. Ich glaube, ich brauche noch einen Schluck.
Dass du mir den Oberkörper zugetraut hast, ist ein ganz großes Ding. Auf jeden Fall.
Ja, vor allem das Häschen zugetraut. Weißt du?
Ich meine, so viel Oberkörper war da gar nicht zu sehen, weil das war so eine Tapete, das gibt es überhaupt nicht. Okay. Was mich ein bisschen gewundert hat.
Das ist so schön.
Was mich ein bisschen gewundert hat an dem Bild, das war tatsächlich, mein Gott, was ist denn das für ein Schwachsinnsfotograf gewesen? Weil du guckst gerade wirklich wie so ein armes Pelztier, das im Käfig falsch gehalten wird auf diesen Bildern. Also es lohnt sich wirklich, sich die Bilder mal im Internet anzugucken. Die kursieren immer noch fleißig. Da bin ich ein bisschen schlampig, mit einem Tropfen Wein zu viel in der Gurgel recherchiert, aber ist ja auch schön, wenn sowas mal passiert. Naja, wir haben vorhin schon mal darüber geredet, dass du in einer WG lebst. Kevin, lass dich mal noch kaputt. Wie ist das da? Musst du dich an Putzpläne oder sowas da halten? Oder
nein, Gott sei Dank nicht, es gibt keinen Putzplan.
Kochen tut er ja auch nicht, weißt du?
Ach du liebe Zeit, das heißt, ihr habt da so Schimmelpilzkulturen in der Küche und im Bad oder wie läuft das? Wer kümmert sich darum?
Das ist so nach Augenmaß, was wir da machen. Also ich glaube, es ist ein funktionierendes Augenmaß nach mitteleuropäisch brauchbaren Maßstäben. Wir sind jetzt nicht, also wir könnten jetzt nicht in der CEWA-Werbung auftreten, aber auch nicht bei Einsatz in vier Wänden so. Und insofern entspricht das so meinen Ansprüchen, gerade wenn ich nur 3 Tage die Woche zu Hause bin letztlich und meistens zum Schlafen.
Ja, und hast du da manchmal so diese Konflikte, boah, er könnte mal leiser sein oder so?
Nee.
Nicht. Wenn du nach Hause kommst, dann pennst du.
Nö, also wenn ich pennen gehe, dann penne ich. Und zwar nach
gesunden
23,5 Sekunden ungefähr. Ah,
geht so schnell bei dir?
Ja.
Kopf umfallen und schlafen?
Ja.
Oh.
Umgehen.
Bist gesegnet.
Ich kann auch überall schlafen. Ich kann im Fahrstuhl im Stehen schlafen. Das ist kein Problem.
Boah, das finde ich beneidenswert. Mal was anderes. Ich merke ja schon ein bisschen was du von dem Stoff.
Ja, ein bisschen.
Ein bisschen, ne? Bisschen. Aber der Auftakt war auch ein bisschen hart. Alkohol hat ja so unterschiedliche Wirkungen bei manchen Leuten. Also manche Leute, die kriegen dann so einen Hass in der Fresse und die vermöbeln den Nächsten, der da um die Ecke kommt, und andere fangen an zu flennen. Und manche werden anhänglich und kriegen so fummelige Finger. Was ist bei dir so die Wirkung von Alkohol, wenn du mal so ein bisschen eine Band Durst getrunken hast? Wirst du da eher anhänglich, fummelig oder aggressiv?
Nee, also aggressiv werde ich eigentlich grundsätzlich nicht. Das ist ein Wesenszug, der mir sehr fremd ist. Und erst recht nicht mit Alkohol. Ich werde müde. Das ist eigentlich eher das, was eintritt. Also ich bin derjenige, der irgendwie früher bei WG-Partys dann noch gerne mal irgendwann gepennt hat in so einem Sessel irgendwo in der Ecke oder so, weil es einfach ab einem gewissen Grad bei mir dazu führt, dass dann die Augen zugehen.
Verstehe. Also so bei deinem Schlaf, den du offenbar schnell aktivieren kannst, dann ist das auch so,
dass das egal ist,
ob die Pasodobel-Gruppe langgenau bei dir da so vorm Sofa her tanzt, ist egal, ne?
Völlig egal, ja.
Pff, Wahnsinn. Finde ich wirklich beneidenswert. Und jetzt ist es auch schon wieder Zeit für den Zauberstab.
Jetzt kommt der Überraschungsdritte rein. Und ich befürchte, der strotzt nur so von Süße.
Aber ich bin jetzt nach diesem zweiten Wein, bin ich mir unsicher, ob das jetzt wirklich nochmal gesteigert wird. Gleich. Echt? Da.
Oha.
Ja, also ich meine, der.
Vielleicht solltest du nochmal den ersten trinken, dann hast du einfach so ein Gefühl, weißt du?
Der hat auch ordentlich Restzucker. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin gesagt habe. Der hat 110 Gramm Zucker auf den Liter. Das heißt, das ist fast das Doppelte von dem.
Ja, das habe ich auch geschmeckt. Was kostet denn deiner überhaupt?
Über Geld reden wir später. Wenn der dritte Wein im Glas
okay,
ist.
Okay, gut.
Also ich brauche noch ein bisschen. Kevin, du wirkst jetzt nicht so wie so ein unnahbarer, furztrockener Knochen,
und
so ein
Vollprofi
in Politik, als Politiker, der sich aus allem rausleitet. Du sagst ja schon, so was bei dir so Phase ist, sehr authentisch. Ich wage jetzt mal den Schritt, sehr persönlich zu werden. Wann hast du das letzte Mal geweint? Und warum?
Gute Frage. Da es jetzt zuletzt, ich kann es nicht auf den Tag genau sagen, aber da es jetzt zuletzt irgendwie keine, also sagen wir mal so, was sind die klassischen Momente, in denen man oder in denen Menschen irgendwie weinen? Das sind Trauerfälle. Da bin ich einfach ein extrem glücklicher Mensch, weil ich mit 31 Jahren in engeren Familienumkreis noch nie einen Todesfall hatte. Ich habe alle vier Großeltern noch beisammen und so. Also das ist einfach großes, großes Glück. Und ansonsten habe ich in meinem Leben irgendwie schon nach Abstiegen meiner Fußballvereine geweint. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen nicht mehr passiert. Und eigentlich der dritte Anlass, bei dem das bei mir überhaupt nur passieren kann, ist tatsächlich Musik manchmal in bestimmten Situationen. Wenn es gerade zum Moment passt. Und das war bestimmt in den letzten Monaten auch irgendwann der Fall. Also das kann ich.
Aus Liebeskummer mal geweint oder so? Oder war er eher Zorn?
Nö, das ist so. Weiß ich nicht. Also natürlich gibt es irgendwann mal Liebeskummer im Leben, aber.
Kannst du bei Filmen weinen?
Ganz selten. Ich gucke aber auch nicht viele Filme, muss ich sagen.
Ja. So gar nichts, nicht. Gar nichts. Also, womit nimmst du dir die Zeit, um abzuspannen?
Sport gucken.
Ja. Du bist ja Stadionhopper.
Genau.
Das ist ja, habe ich auch zum ersten Mal den Begriff irgendwie so erst richtig wahrgenommen, Stadionhopper zu sein. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen, dass du einfach von einem Stadion zum nächsten reist und dann?
Ja, das ist die hochprofessionalisierte Form dessen. Also es gibt wirklich Leute, die das zu ihrem quasi einzigen Lebensinhalt machen und jede freie Minute damit oder darauf verwenden, Stadien zu besuchen. Das heißt, die nehmen sich dann auch wirklich ein langes Wochenende, was quasi darin besteht, dass irgendwie ab freitags mittags sie unterwegs sind und dann minutiös Touren geplant werden. Also die es dann auch einfach schaffen, 7 Stadien in 48 Stunden oder so zu besuchen. Da gibt es auch internationale Vereinigungen, die führen dann so Hopper-Tagebücher. Da werden dann die Eintrittskarten dokumentiert, Fotos gemacht und so weiter. Ich mache das nicht auf diesem Professionalitätslevel, sondern ich mag es einfach. Also ich mag diese Kombination aus Reisen, was ich einfach gerne tue, neue Ecken kommen, Leute kennenlernen und einfach ein offenes Auge für das Umfeld haben. Das ist auch so ein bisschen so, glaube ich, das Politische dabei, zu verstehen, wie tickt die Region, wie sehen die Häuser hier aus, Unternehmensstruktur, also einfach so Sachen, die man so in der Politik so sofort aufsaugt und daraus Schlüsse zieht, welche Leute gehen hier ins Stadion, wie sehen die aus, wie interagieren die miteinander und gleichzeitig halt Sport. Und das sind einfach die beiden Sachen, für die ich mich überragend stark interessiere, und beim Hopping kommt das zusammen und das ist super.
Hast du schon mal so in so einem Stadion alleine auf dem Rasen gestanden und hast mal, ich sag mal, dieses Gefühl mal auf dich wirken lassen, wie das ist?
Ja, klar.
Und wie ist es beim bestimmten Verein?
Ja, ich war bei meinem Berliner Lieblingsclub, bei Tennis Borussia, war ich 4 Jahre im Aufsichtsrat, was den großen Vorteil hat, man hat irgendwie auch die Schlüssel zum Stadion und kann da einfach andauernd auch rein und kann sich dann halt auch mal auf den Rasen stellen oder auch hinlegen, wenn man möchte. Das ist dann schon ein erhabener Moment, wenn man auch einfach Stadien als Orte der Versammlung und so mag. Also ich glaube, dass ich Stadien als Treffpunkte von ja durchaus auch Menschenmassen auch deshalb mag, weil Menschenmassen gerade in einem Land wie Deutschland und vom Hintergrund der deutschen Geschichte ja was sehr Verbranntes sind, etwas, was immer missbraucht oder was häufig auch missbraucht worden ist für schlimme politische Zwecke. Und Fußballstadien bieten einen Ort, sich daran zu erfreuen. Und ich glaube, die meisten Menschen freuen sich an Menschenmassen. Das sehen wir bei Konzerten und Ähnlichem, ohne dass es eine schwierige Komponente gleichzeitig hat.
Weil alle für ein gleiches Ziel da sind.
Ja, und weil es auf den Moment und dieses Spiel begrenzt ist. Natürlich gibt es auch ein Gegen-etwas-Sein im Stadion. Wenn da Dortmund gegen Schalke spielt und es ist ein Heimspiel im Westfalenstadion, dann sind da 70.000 Leute gegen Schalke. Aber sie werden am nächsten Tag kein Pogrom gegen Anhänger von Schalke 04 anfangen, sondern man lebt das dann dort aus und dann ist auch gut. Und ich glaube, dass ein Stadion daher oder dass überhaupt Großevents und gerade auch Sportveranstaltungen ein Ort sind, an dem Urgefühle von Menschen, die für sehr schlimme Zwecke missbraucht werden können, in etwas, na, ich will nicht sagen Produktives, aber etwas wenigstens Spaßförderndes umgebaut werden können. Und das fasziniert mich einfach am Sport und gerade auch an Fankultur drumherum.
Ich finde ja auch bei Union Berlin, das finde ich das ja so spannend, dass die
halt Verein,
ja, dass die aber sozusagen das Stadion mehr oder weniger mitgestaltet haben. Also das, oder auch zu oder Europameisterschaften dann die Sofas hineinstellen und so, unabhängig jetzt, wie man den Verein letztendlich finden mag oder so nicht, aber das ist ja auch dein gutes Recht.
Ich wollte es einfach nur gesagt
haben. Ja, ist ja auch
vollkommen wird ja sonst auch Ruf schädigen
irgendwann. Aber ich bin Werderaner. Das habe ich in der letzten Folge schon mit Matthias. Ja, kann ruhig ein lauter Applaus sein, ja. Auch wenn wir gerade Zeit des Leidens haben.
Wie lief der erste Spieltag? Erzähl doch mal.
Ich erinnere mich nicht, aber ich erinnere mich noch an einen sehr guten Spieltag.
So war auch schon ein bisschen länger her.
Nein, aber ich muss tatsächlich gestehen, trotzdem mag ich diesen Verein, egal ob er jetzt irgendwie verliert, trotzdem sehr gerne. Und ich sage ja immer, wenn ich in Österreich geblieben wäre, also wenn man dieses Tür mal aufmacht, was wäre wenn, was eigentlich ja einem nie groß weiterhilft, aber trotzdem gestaltet man diese Gedanken immer mal, dann weiß ich, in Österreich wäre ich Fußballer geworden. Da bin ich hochgradig sicher. Und darum habe ich auch eine große Affinität zu Fußball. Aber Stadionhopping habe ich noch nie betrieben. Aber ich finde es gerade sehr interessant. Vielleicht sollte ich das auch mal in Erwägung ziehen.
Bei mir ist halt immer so, entweder mache ich den Sport selber oder es juckt mich nicht. Also ich kann da nicht 22 Mannequins zugucken, die da von links nach rechts laufen. Weiß ich nicht, da habe ich keine Geduld für.
Aber das ist ja das Tolle am Stadionhopping. Du erweiterst ja das Erlebnis Stadion um eine Komponente, die vollkommen unabhängig ist von dem, was auf dem Rasen passiert.
Aber da gehe ich lieber auf ein Konzert und dann so.
Ja, okay, aber das ist ja, das ist ja auch was ganz Ähnliches. Ich glaube, manchmal gehen Leute auch auf Konzerte, gerade bei Open-Air-Konzerten, weil sie die Atmosphäre mitnehmen wollen. Also hier in Berlin, in der Waldbühne zum Beispiel. Geil. Da würde ich, also in der Waldbühne würde ich auch zu Konzerten gehen, wo ich mir jetzt vielleicht in der Halle nicht ein Ticket holen würde, weil da bin ich Open Air, kann da so ein bisschen Picknick-Feeling haben und das gute Wetter abends genießen und so, und es macht gleich was ganz anderes her, und so ist das ja in Stadien eigentlich grundsätzlich, und da bin ich dann unabhängig von dem, was unten passiert. Deswegen ist Hopping so schön, weil ich kann mir halt auch irgendeinen tschechischen Viertligisten angucken, solange das Stadion was hermacht, habe ich doch schon genug, um mich erstmal für 30, 40 Minuten einfach damit zu beschäftigen, da im Kreis zu gehen, und das sind ja einfach beeindruckende Bauwerke. So ein Stadion ist ja auf jeden Fall immer erstmal eins groß, und das für sich genommen bietet für mich schon eine ganze Menge Stoff, sich damit zu beschäftigen.
Ganz schnell, bevor wir den Wein jetzt, bevor er kalt wird, trinken.
Ja, wir sollten mal
einmal ganz kurz, welches Stadion hat dich am meisten beeindruckt? Einfach schnell aus der Hüfte geschossen.
Die alte Grotenburg beim KFC Uerdingen in Krefeld, die jetzt leider gerade abgerissen wird zum Gunsten eines Neubaus.
Okay. Okay, dann wenden wir uns mal deinem Wein zu,
du Kevin. Du hast deinen gar nicht ausgepackt, wenn ich das nochmal
kritisch ich habe meinen gar nicht ausgepackt und deinen auch noch nicht. Wir machen das mal so, ich stelle den mal hier hin aus Platzgründen, ich packe meinen mal aus. Der hat auch eine wunderbare Pulle, also Flasche. Sekunde. Wahrscheinlich kriegt unser Ton gerade einen Vogel. Geht? Okay. Der ist
schon. Boah, das ist ja auch wirklich, ich mein, cool. Oh, da können wir eine schöne Nachttischlampe draus machen.
Dietmar, du bist
so neidisch. Nein, wirklich. Das ist so eine schöne Flasche.
Ich finde die Flasche wirklich sexy, oder?
Das ist so
eine geriffelte Flasche, sehr elegant, so ein bisschen Art Deco-mäßig sieht die aus, finde ich.
Ja, eben. Und dann mit einer Glühbirne drauf, die sieht richtig schön aus.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der Stoff da drin auch noch so gut schmeckt, dann bin ich abgeholt. Ne? Also kann man mal machen. Und es ist bezahlbar. Jetzt wenden wir uns aber erstmal Kevins Wein zu. Bin mal gespannt. Der hat auch eine ziemliche strohgelbe Farbe, obwohl so zwischen Stroh und Apfelgrün, finde ich, wenn ich jetzt so das im Licht sehe. Und der ist sehr jung. Das sieht man schon so, wenn man den im Glas schwenkt. Der ist fast wie Wasser. Von der Dicke her. Aber die Nase.
Ich habe das vorher eigentlich schon. Es ist ein feiner Geruch.
Mhm. Aber Kevin, dieser Honiggeruch, der ist auch in diesem Wein vorhanden, finde ich.
Ja. Ja, aber ein bisschen dezenter.
Ein bisschen genau, dezenter,
also, wenn man ihn noch nicht probiert hat, würde ich sagen, ordne ich ihn auf der mittleren Strecke zwischen euren beiden Weinen ein.
Ja. Ja, dabei.
Aber das ist ja immer Geruch und Geschmack ist dann immer nochmal ein Unterschied. Ja. Aber vom Geruch erstmal tatsächlich war der von Tom mehr am süßesten schon.
Ne? Ja, ja, ja,
ja. Das mag wohl sein. Hast du einen Trinkspruch, Kevin?
Ja, ich habe seit Jahren einen, den keiner lustig findet. Also wird man auch gleich merken, warum. Aber ich sage ihn trotzdem immer. Geht einfach nur, wie heißt der Leuchtturmwärter von Helgoland? Prost heißt der. Und das reicht auch.
Prost, ich finde ihn geil. Prost. Zum Wohle aller sein. Prost. Mhm. Ich finde auch geschmacklich ist er ein bisschen zurückhaltender als meiner.
Er ist feiner?
Also ist ein bisschen mehr an deinem als an dem von Dietmar, würde ich sagen.
Durch die Honignote, ja.
Ja. Was sagt denn unsere Weinprinzessin Niki zu dem Wein?
Ich habe von Kevin echt, ich habe Schlimmes erwartet, um ehrlich zu sein. Deswegen bin ich gerade sehr positiv überrascht.
Stelle ist gesichert.
Seine oder meine?
Da sieht man es mal wieder, also keine Angst vor süßen Weinen. Also das ist total töricht. Ich finde alle drei sehr interessant. Und ich finde, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass das früher ganz anders war. Selbst die Queen hat, als sie noch Wein getrunken hat, so wird es überliefert, ein Faible für deutsche Süßweine gehabt. Und das war eine Zeit lang mal viel gängiger als heute. Ich finde das schade, dass das so in den 80er Jahren, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, was da eigentlich für Schätze gibt. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Österreich oder in Europa. Mittlerweile wird weltweit Süßwein angebaut in unterschiedlichen Qualitäten. Wir kennen da auch zum Beispiel, wir haben uns da heute auf der Fahrt nach Berlin, haben Dietmar und ich uns über eine Traube unterhalten, die ich auch ziemlich spannend finde. Und zwar ist das Forment, das ist diese Traube, aus der Tokaja hergestellt wird. Tokaja ist auch ein ungarischer süßer Wein, der
schon sehr kostbar ist. Also das ist dann eine Liga, die wollte ich jetzt unserem Format nicht zumuten, weil da kostet eine Flasche so viel wie ein guter Champagner, würde ich mal sagen. Aber das ist schon wirklich ein Erlebnis, sowas mal zu sich zu nehmen. Und da gibt es auch die richtigen Dinge, die man dazu essen und genießen kann. Also ich würde mal vorschlagen, man ist da ein bisschen experimentierfreudiger und versucht mal da nach vorne zu preschen, mutig und nicht mal zu sagen, ja, ich bin nur so ein trockener Vertreter. Mhm.
Thomas, würdest du sagen, was ist das für eine Rebsorte?
Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Franzose ist, vielleicht sogar ein Semillon. Was sagst du, Dietmar?
Ich bin in Deutschland.
Du bist in Deutschland?
Ich bin in Deutschland. Was weiß der Österreicher schon? Ich bin in Deutschland. Es hat ja auch dieses leicht Sprudelige, also dieses Spritzige da drin, was wieder ein wenig in die Riesling-Ecke gehen würde. Die Süße, die allerdings dafür oder also dagegen spricht, möglicherweise, könnte ich sagen, es wäre vielleicht auch eine Art Muscatella. Aber vielleicht bleibe ich doch beim Riesling. Es ist edelsüß. Riesling edelsüß, würde ich sagen. Und ich würde mal einfach Region jetzt mal schätzen. Ich sage auch Mosel. Ich bleib bei der Mosel. Ich finde, dieser Geruch ist irgendwie so, den habe ich mit der Mosel drin. Warum auch immer, vielleicht weil ich den vorhin hatte. Aber ich würde sagen, es ist edelsüß, Riesling, edelsüß, Kabinett möglicherweise, aber Mosel.
Er schmeckt mir sehr gut und vielleicht war das ein bisschen zu weit aus dem Fenster mit dem Semillon, aber ja, du hast vollkommen recht, Dietmar, das könnte durchaus sein. Kevin, lass mal die Hosen runter. Was ist das?
Dietmar liegt insoweit richtig, ist das ein deutscher Wein? Kommt auch zumindest, also Nähe Mosel stimmt. Es ist das vorhin schon indirekt angesprochene Weingut Metzler, bei dem wir früher immer mit der Familie auf den Weinproben waren und wo ich tatsächlich bis heute auch gelegentlich auch selber immer noch Wein bestelle. Die Rebsorte ist eine, die nach menschlichen Maßstäben eigentlich nicht erratbar ist, weil sie ganz selten vorkommt. Das ist eine Huxelrebe.
Huxel?
Ja. Wenn ich richtig... Wenn ich es von den letzten Weinproben richtig in Erinnerung habe, ich glaube 0,6 oder 7% des Anbaus in Deutschland sind überhaupt nur Huxelrebe. Also wir reden über eine dreistellige Zahl von Hektaren, die insgesamt nur angebaut wird. Das ist eine Kreuzung, die, ich glaube, aus den 1920er Jahren oder so kommt und auch stetig weniger wird auf dem deutschen Markt. Genau, und die vor allem für solche eher süßlichen Weine gerne verwendet wird. Und die haben das halt auf dem Weingut und ich trinke das seit Jahren immer total gerne. Habe jetzt diesen Jahrgang hier auch das erste Mal jetzt mit euch gerade zusammen getrunken, aber finde
das auch sehr gelungen. Ist das jetzt?
Jetzt bin ich mir unsicher, weil ich das mittlerweile auch schon vor ein paar Wochen gesagt habe, welchen ich gerne hätte. Und es ist also, es könnte auch der 18er gewesen sein.
Ich glaube, der ist sehr jung.
Besonders alt ist er mit Sicherheit nicht, aber ich würde auch irgendwie in die Richtung gehen, 18, 19.
Also älter als 18 auf keinen Fall.
Kevin, weißt du, wie viel Restzucker da hat? Weißt du das?
Nein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Könnte aber so in meine Richtung gehen, so
ein bisschen weniger würde ich auch sagen.
90 bis 100 oder so könnte ich mir schon vorstellen. Nun finde ich es ja echt, oh Gott, ist gut eingepackt hier, meine Herren. Das ist auch bestimmt ein tolles Geräusch für unsere Zuhörer. Reißerische Themen. Die Huxelrebe, genau, von 2019. Klasse Sache. Ich finde es spannend, das ist das erste Mal, dass ich die trinke und die gefällt mir super. Mhm. Also es muss nicht immer das sind ja so ziemlich alte Trauben auch. Moscato wird seit dem Mittelalter, glaube ich, angebaut und ich mag so alte Trauben, da habe ich so einen Respekt davor, dass das immer noch gibt und dass da solche Kunstwerke rauskommen.
Kennst du Blauer Silvaner?
Wie bitte?
Blauer Silvaner.
Ja.
ist auch eine der Rebsorten, die selten angebaut werden. Ich glaube auch nur auf 20 Hektar in Deutschland. Mhm. Und es ist auch sehr, sehr spannend. Also Hupfelrebe ist insofern, kommt es mir gerade so, ich hatte nämlich gerade vor kurzem noch ein bisschen drüber recherchiert gehabt und da kam Hupfelrebe auch dann vor und ich kannte das natürlich auch überhaupt nicht. Bin nicht jetzt drauf gekommen natürlich, weil ich auch noch nie getrunken habe. Aber es ist, ich mag den auch, weil er mir nicht ganz zu süß ist. Pfalz
und Rheinhessen. Ansonsten okay. Nur ja. Minimalste Bestände.
Ja. Ja, sehr schön. Sehr schön. Also das Weingut Metzler auf jeden Fall eine Reise wert?
Definitiv, ja. Das ist auch ganz interessant, weil jetzt in der Zeit, die ich das da überblicke, hat es da eine etwas unfreiwillige Übergabe gegeben, weil nämlich der ältere Gutsbesitzer leider viel zu früh verstorben ist und der Sohn und die Tochter das dann mehr oder weniger zusammen übernommen haben und seitdem ganz viel Innovation dort reingebracht wurde. Also da gibt es dann auch immer so, die haben so Namensweine, die sie jedes Jahr bringen, wo dann ein bisschen auch experimentiert wird. Und das finde ich total interessant. Die Sachen, die gut laufen und was so das Stammpublikum haben will, werden gebracht, aber daneben erlauben sie sich eben auch ein bisschen zu experimentieren.
Ja, gut so, ja. Sehr schön. Sehr schön. Dankeschön für den Wein.
Finde ich
ja,
auch. Ja, ja. Danke für den tollen Wein. Wir kommen so langsam zu unserer dritten Rubrik. Und zwar ist das die sogenannte Tombola.
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 Tombola. Tombola. Oh, ja, ich freue mich drauf.
Und zwar diejenigen Zuhörer, die die ersten Folgen von uns schon gehört haben, die wissen ja, mein Name ist Tom und ich mache die Tombola. Das heißt, ich werde drei Fragen stellen und stellvertretend für mich, weil ich die Antworten ja schon kenne, wird unsere Weinprinzessin Niki die Fragen für mich beantworten. Und Kevin hat die Fragen ebenso zu beantworten. Und je nachdem, wer die Fragen falsch beantwortet, der muss leider etwas trinken, was Dietmar besorgt
hat. Ja, genau. Wir machen es nämlich diesmal ganz andersrum. Normalerweise besorgt nämlich Tom immer die Getränke und stellt sie hin. Nur ich habe mir diesmal rausgehalten. Nein, das will ich mal diesmal machen. Auch aus dem Grund, weil ich nicht trinken muss. Und deswegen starten wir in der ersten Folge. Ich muss mal diese Tüte aufmachen. Ich habe so eine schöne Bio-Abfalltüte dafür.
Kann ich bestätigen. Ja.
Für die erste Frage. Gibt es, und zwar, da ich an einem Weinladen arbeite, gibt es ja immer die Spucknäpfe. Dann wird dann immer gesammelt und dann wird die Auslese betrieben. Und nein, natürlich nicht. Okay, wir, aber interessant wäre es.
So eine halbe Sekunde habe ich es
gehört. Ich habe es ihm vorher noch gesagt.
Genau, ich habe es abgefüllt. Und zwar, wir haben hier den Kosakencafé. Das ist ein...
Komm, Brüderchen, trink Kosakencafé.
Ganz richtig, ich habe es auch vorher desinfiziert. Das heißt, der Alkoholgehalt steigt. Ein Kosakencafé, drum strengt euch an, damit ihr die Antwort wisst, beziehungsweise Niki, streng dich nicht so an, weil du musst Tom trinken.
Da erinnere ich mich noch an die Werbung davon von Kosakencafé.
Nein, nein, Tom muss trinken, du musst nur die Frage beantworten. Ja?
Ja.
So, also Tom, stell deine Frage.
Also die erste Frage, wenn der Österreicher einen Sturm und der Schweizer einen Sauser bestellt, dann hätte der Deutsche gerne A, einen jung geernteten Wein, B, einen federweißen, C, einen schnellen letzten Schluck für den Heimweg auf Kosten des Hauses. Lassen wir der Dame den Vortritt. Was sagt Niki? A, B oder C?
Ich würde sagen A.
A, einen jung geernteten Wein. Was sagt Kevin?
Ich würde Federweißer sagen. Das passt, finde ich, begrifflich
zu dem, was da steht.
Ich muss einen Kosakencafé trinken. Federweißer ist richtig.
Dann viel Spaß, also, Tom.
Es gibt Schlimmeres, obwohl jetzt auf den ganzen Wein.
Ja.
Okay, hart sein, drauf sein, high sein, dabei sein.
Richtig. Wundervoll. Mmh, das schmeckt hervorragend. Wir kommen zur zweiten Runde. Mein lieber Tom, mein lieber
ich
Kevin.
Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage noch beantworten kann.
Das sieht schon mal besser aus.
Das sieht besser aus, ne? Wir steigern uns natürlich auch in der Wertigkeit, das muss man dazu sagen. Sehr gut. Es soll natürlich auch anregen, dass man die Fragen durchaus dann, ne? Weil wir haben hier Oldesloher Pflaume.
Mmh, das ist gut. Ne? Vielleicht beantworte ich jetzt bewusst falsch.
Auf dich. So.
Überall. Zart rosa in der Farbe. Ne? Und, sag mal, was ist denn das?
Es ist ein Rosé, komm.
Das sehe ich. Ich meine, was ist das für eine Menge? Also ich meine, wenn wir uns mal
wir kurz steigern klar uns, habe ich doch gesagt.
0,04 Liter war der Kosakenkaffee und jetzt...
Wie viel Prozent?
Obwohl, das ist genau die gleiche Menge. Die Flasche sieht voluminöser aus. Das hat man nicht.
Ja.
Wie, willst du, dass ich die jetzt auch noch trinke, die andere Kosakenkaffee?
Nee, nee, ich wollte nur gucken. Kosakenkaffee hatte 26 und jetzt gehen wir runter auf 16.
Ja, keine Sorge.
Aber immerhin für den Hamburger regionale Produkte, Bad Oldesloe.
Also, ja, das, ich meine, das versuchen wir ja stets. Ne? Also ja. Der kommt ja auch, der Kosakenkaffee kommt aus Oelde, das ist im Münsterland, also meiner Heimat.
Tiefschwarz.
Gut, machen wir mal mit der...
Nachbarn meiner Eltern kommen aus Oelde, also sie...
Wahrscheinlich habe ich irgendwie heute Abend die Blutgruppe Kosakenkaffee positiv oder so. Mal gucken, wie der Abend endet. Die zweite Frage. Das Mostgewicht, das ist ja das Mehrgewicht des Mostes im Vergleich zu Wasser in einem Wein. Dieses Mehrgewicht besteht fast ausschließlich aus Zucker. Und somit misst man den Süßegrad eines Weines in Deutschland in der Maßeinheit Grad Öxle. Welcher der folgenden Weine hat die höchste Gradzahl in Öxle? A. Die Beerenauslese, B. Die Auslese oder C. Die Spätlese? Unsere Weinprinzessin darf zunächst mal antworten. Bitte, bitte, bitte.
Ich würde bei A bleiben. Und
sehr gute Strategie.
Du sagst A, was sagt Kevin?
Also es ist Beerenauslese oder Spätauslese auf jeden Fall, weil Beeren für sich genommen, glaube ich, sehr süß sind und Spätauslese ist ja das, was du mit den Rosinen vorhin quasi beschrieben hast. Dann gehe ich auf C.
Du gehst auf C. Der Herr sei gepriesen, A ist richtig, denn die Beerenauslese ist eine Auslese, wo die Beeren wirklich ganz, ganz spät gelesen werden. Wir haben schon sehr viel, es gibt noch eine Trockenauslese, das ist die, wo man die auf Strohmatten legt und so weiter. Die Spätlese ist die schwächste Nummer, was die Grad Öxle zahlt, weil es gibt noch die Auslese, weil Spätlese hat 76 bis 90 Grad Öxle. Die Auslese hat 83 bis 100 Grad Öxle und wie Niki schon sagte, die Beerenauslese, das ist die härteste Nummer im Zuckerbereich, 110 bis 128 Grad Öxle. Also Kevin, Prüsserchen, ran mit der Oldesloher Pflaume.
Die wollte auch haben.
Ja, ja, absolut, ich bin sehr einverstanden damit.
Prost. Und Prost.
Yes, boah, Maria. Wundervoll, in einem Zug.
Ja, so haben wir das früher bei Fußball-Auswärtsfahrten auch.
So, es steht 1-1. Ja, so. Sehr schön. Okay, wir kommen zur dritten Frage und da habe ich was mitgebracht und zwar, das muss ich sagen, das wird bestimmt mal interessant. Da mache ich auch gerne ein bisschen ganz kurz in diesem Bezug eine kleine Werbung für einen lieben Freund von mir. Und zwar gibt es in Hamburg einen kleinen Laden, der heißt Herzgrün. Das ist ein wundervoller steirischer, da wo ich herkomme, aus der Steiermark, ein steirischer Laden mit wundervollen steirischen Produkten. Er macht wirklich die Küche, wie ich sie aus meiner Heimat kenne, wie ich sie von meiner Mama kenne, wie ich sie von meinen Omas kenne. Also das Essen, so wie man Österreich wirklich schmeckt. Und da habe ich etwas mitgebracht, weil ich wollte nicht so fies sein und nur die Miesen, sondern ich wollte was Interessantes mitbringen.
Jetzt kommt's.
Und da ja Kevin gerne so Kräutergeschichten auch mag und so, dachte ich mir, okay. Und er hat mir das hier mitgegeben. Und zwar Zirbenkaiser.
Geil.
Es ist wirklich ein ganz kleines Gut auf ungefähr 1006 Meter Höhe und die machen wirklich ganz tolle Sachen. Und in diesem Falle gibt es dann ein wundervolles Glas Zirbenkaiser.
Und aus was ist der?
Aus Zirben.
Was sind Zirben?
Zirben. Bäume. Das heißt, es gibt unheimlich, du kennst vielleicht Zirbenholz, es gibt Betten, die gemacht werden aus Zirbenholz.
Sehr beliebt sind Zirbenkissen mittlerweile, so Kissen, die du dir ins Bett reinlegst, weil Zirbenholz unglaublich aromatisch wirkt und auch nachweislich beruhigend. Ich glaube, der Geruch von Zirbenholz oder das Aroma senkt nachweislich den Herzschlag in der Nacht um bis zu 20 Schläge pro Minute.
Oh Gott, da will ich gar nicht mehr aufstehen, ich habe so einen niedrigen Kreislauf. Gibt es auch Koffeinholz oder so? Koksholz oder so?
Nein, aber aus Zirben wird auch unheimlich viel gemacht. Es gibt zum Beispiel Zirbenwasser, das ist so wie eine Brause. Zirbenlikör. Es wird sogar
Zinn, das ist ein Gin, gemacht. Es wird unheimlich viel aus Zirbe gemacht. Und er hat zum Beispiel auch in seinem Laden einen Zirbenbrotkorb. Das wurde aus einer Zirbe, praktisch aus einem Holz geschnitzt. Ja. Und da bleibt das Brot auch wirklich. Also er hat ganz tolle Produkte in Eimsbüttel. Im Heusweg ist dieser Laden, würde ich nur mal sagen.
Das ist schweineteuer, weil Zirben gibt es leider nicht so viele. Richtig. Und es ist auch
also
ein ganz großer Problem, illegaler Raubbau und so. Und man muss eigentlich beantragen, man darf dann nur eine im Jahr und so. Also es ist ganz schwierig.
Ja, wir hoffen, dass der anständig und vertretbar hergestellt wurde, dieser Zirben. Ist das ein Schnaps oder ein Likör?
Ein Schnaps.
Wie viel Volt?
Der hat... keine Ahnung, das steht nicht dabei. Aus Vorsichtshalber, aus Sicherheitsgründen ist das nicht hier aufgeschrieben. Ist auf jeden Fall interessant und bitteschön die nächste dritte Frage und ich
bin gut. Gespannt. Jetzt kommt eine Frage, die wir uns natürlich so ein bisschen überlegt haben, die so ein bisschen auch auf Kevin zugeschnitten ist. Aber ich denke, die ist einfach zu beantworten. Egon Bahr sagte einmal über Willy Brandt und Leonid Brezhnev, dem, ich würde sagen, vorletzten, wenn ich mich recht entsinne, vorletzten Staatsmann der Sowjetunion, dass die beiden Staatsmänner nicht nur Gegensätze hatten, sondern auch Gemeinsamkeiten. Beide liebten Weinweib und Gesang. Auf Mahnungen der Ärzte haben die beiden beschlossen, den Rat der Ärzte ernst zu nehmen. Und auf welche Beschäftigung verzichteten sie nach eigenen Angaben, um weiterhin ein gesundes Leben im Dienste ihrer jeweiligen Politik weiterzuführen? Fangen wir mal an mit Niki.
Also auf Wein, Weib oder Gesang?
Ja, auf was haben die verzichtet, die beiden, unabhängig voneinander?
Ich hoffe auf, oder ich tippe auf Gesang.
Und was sagst du, Kevin?
Eigentlich würde ich das auch sagen. Meine Befürchtung ist, dass ich dann richtig liege und wir dieses leckere Zeug jetzt nicht trinken können. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, sie haben auf Wein verzichtet, was sehr unwahrscheinlich ist.
Der Kevin ist ein weiser Mann, ne? Also es ist richtig, sie haben auf Gesang verzichtet.
Ach, weißt du was?
Kevin, ich lasse mir nicht nachsagen, dass ich ein Kollegenschwein bin. Wir trinken den beide gemeinsam. Und ich würde sagen, zur Belohnung darf eigentlich unsere Weinprinzessin mal mittrinken. Ne?
Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Hau ihr einen rein.
Eine leckere Zirbe.
Ja, aber eine leckere Zirbe.
Ja.
Das ist auch mehr als ein Stamperl.
Natürlich.
So, ich komme mal so auf der Distanz. Das erkennt Kevin.
Tschüss. Ich hätte sonst noch, aber ich trinke erstmal.
Oh, der riecht aber gar nicht so schlecht.
Es ist auch ein edles Produkt, tatsächlich.
Ah, es ist toll.
Das ist wirklich toll. Das ist wirklich sehr lecker.
Siehst du, so gemein bin ich gar nicht. Den Spucknapf wollte ich euch nicht bringen.
Das ist jetzt, wie ich es vorhin zum Wein gesagt habe. Das ist einfach jetzt, wo du gesagt hast, irgendwie steirisch, es gehen sofort die Bilder los. Das ist echt klasse.
War ein sehr ungewöhnliches Aroma. Also ich hab's nicht gekannt, muss ich gestehen, Zirbenholz.
Aber darum versammeln wir uns ja hier immer wieder, dass wir Dinge erleben, die wir so vielleicht woanders nicht finden werden. Ja? Und das ist doch das Schöne. Ich hätte normalerweise, wenn ihr noch ein Stechen gehabt hättet, hätte ich noch was anderes gehabt. Auch etwas, aber das können wir vielleicht im Nachhinein irgendwie noch zu uns nehmen. Das ist nämlich ein Haselnuss-Schnaps.
Aber das mag ich
auch. Niki leckt sich schon die Lippen.
Niki kriegt auch gleich einen Schuss Haselnuss-Schnaps. Ich bin schon breit. Aber ich muss schon sagen, das ist wirklich eine Neuentdeckung, die mir Spaß macht, Zirbenschnaps. Klasse Sache. Du kanntest das schon, Kevin?
Ja, also es ist, ich kann jetzt nicht mit österreichischer Vita herhalten, aber mit dutzenden Alpenurlauben und zwar bevorzugt in Österreich und daher ist mir diese Trinkkultur gerade mit den ganzen Bränden auch, ne? Also mein Vater ist halt total auf Williams Christbirne eingestellt, was es ja auch zuhauf gibt und Obstler trinken und sowas. Naja, und irgendwann kommst du bei Zirbe an und Marille und all diese Sachen und das macht schon Spaß, wenn du da irgendwo auf 1000 irgendwas Metern sitzt auf so einer Almhütte und dir dann so einen selbstgemachten
Brand da reinknallen kannst.
Vor allem geht es dir danach nicht schlecht.
Nee, überhaupt
nicht.
Und
das ist das Tolle dran. Ne? Also wenn das wirklich gut gemacht ist, auch bei meinen überhaupt, ne? Wenn das gut gemacht ist, dann hast du am nächsten Tag eigentlich keinen Kopf.
Naja, aber ich meine, wenn du natürlich irgendwie eine Kiste Wein getrunken hast, hast du am nächsten Tag einen Kopf. Ne? Also wer das glaubt, geht, muss
ich
das
rat, schon ich rate zu, beim vorm Schlafen gehen, weil Kevin wurde ja auch noch gefragt, ich rate zu fetten Käse und Natron.
Kevin, haben wir dich so ein...
Das hilft. Du bist
echt Dietmar. wenn du da nicht ins Bett würfelst. Ne? Kevin, haben wir dich jetzt mit diesen...
Dann musst du dir die Zähne zusammenbeißen, damit nur das Dünne durchkommt. Das ist ein alter Schifffahrtsspruch.
Ja, wir sind gut dabei, hier wieder rein. Ne? Kevin, haben wir dich jetzt so ein bisschen so mit dem Schnaps geschmacklich und auch vom Zustand her so gelockert? Der guckt ganz komisch.
Hatte ich vorher nicht den Eindruck erweckt, in irgendeiner Weise gelockert zu sein.
Ja, aber man denkt ja so, als Politiker, da hat man so ein inneres Gerüst, dass man sich auf Sachen vorbereitet und so eine Grundkonzentration hat. Bist du jetzt so eher der Privat-Kevin oder?
Auf einem guten Weg dahin, würde ich sagen.
Das finde ich klasse.
Das verspricht sich noch was vom Haselnuss-Schnaps, weißt du?
Ja, ja. Weil es gibt ja auch so Menschen, die kommen ja manchmal mit Sachen um die Ecke. Wie schon sagte, wenn man so mal so diese ganzen Kommentare im Internet liest, ne, die sind so echt unter der Gürtellinie. Du hast eine Biografie, die dich ja in die Politik buxiert hat und offenbar erfolgreich. Also du bist ja offenbar diskursiv, du bist überzeugend im Rahmen der Jusos gewesen. Du strebst jetzt eine neue Episode in deinem Leben an. Und was man häufig liest, sind so Klöpse wie, ja, der hat ja nichts zu Ende gemacht. Der hat das angefangen, das Studium angefangen und so weiter. Geht einem das auf die Eier? Oder ist man verletzt oder?
Nee, letztlich nicht, weil die Übereinstimmung derjenigen, die das vortragen, mit denjenigen, die einfach meine politische Richtung für falsch halten, was ja völlig legitim ist, ist sehr hoch. Also wenn das jetzt ein Feedback wäre, was ich quer durch die ganze politische Landschaft andauernd kriegen würde, dass mir Leute die Fähigkeit zum Politikmachen absprechen aufgrund meiner bisherigen Biografie, auch in den eigenen Reihen, auch von Leuten, die sagen, naja, in der Sache hast du recht, aber sorry, mach mal jetzt hier erstmal dies und das fertig, dann würde ich mir Gedanken machen. Aber in erster Linie wird das geäußert von Leuten, die eigentlich einen politischen Konflikt mit mir haben und dem vielleicht auch aus dem Weg gehen, indem sie einen Nebenkriegsschauplatz aufmachen, wo sie über was anderes reden können. Und das Tolle ist ja, ich bin ja, wie das nun meiner Demokratie so ist, nichts von dem, was ich bisher gemacht habe oder gerne in Zukunft machen würde, habe ich gemacht oder werde ich machen, Kraft meiner eigenen Wassersuppe. Sondern das sind alles Sachen, für die wird man, also stellt man sich zur Wahl, da wird man gewählt oder eben nicht gewählt. Ja, ich amüsiere mich immer, wenn ich auf Twitter irgendwie lese, dass Leute schreiben, ja, wenn ich mir das Monatsgehalt angucke, würde ich mich auch für den Bundestag bewerben. Ja, können Sie machen. Ja. Gibt keine Voraussetzungen. Sie müssen nicht mal Mitglied in einer Partei sein, aber Sie müssen halt aushalten, dass Wählerinnen und Wähler am Ende darüber entscheiden, so wie ich das im nächsten Jahr auch werde, aushalten müssen und auch nicht weiß, wie das Ergebnis dabei sein wird. Mhm. Aber Leute, die glauben, dass Menschen wie ich, was auch immer das heißen mag, unberechtigt am Ende im Bundestag landen könnten, betreiben eigentlich Wählerinnen und Wählerbeschimpfungen, weil ohne deren Zustimmung wird das nicht passieren.
Ja, es erinnert mich auch so ein bisschen an diese Sache, also mein Vater, der wollte ja einen richtigen Kerl aus mir machen, der hat mich meinen Karatekurs geschickt, damit ich so mich auch verteidigen kann, weil ich war immer der kleinste Knirps in der Klasse und ich habe natürlich auch viel auf die Mütze gekriegt, aber mein Gott, ich habe das irgendwann mal geschmissen und da meinte er so, nie machst du was zu Ende. Da habe ich gesagt, so, weißt du was, Papa, nie machst du was zu Ende ist schon mal der falsche Spruch, weil das ist halt das erste Mal, dass ich überhaupt was nicht zu Ende gemacht habe. Und zweitens, wenn ich feststelle, das ist der falsche Sport für mich, dann ist das für mich zu Ende, Punkt. Also ich habe das anders formuliert damals, aber manchmal ist das auch wichtig, dass man lernt, das ist es nicht, was mir
in meinem Köfferchen gefehlt hat, was ich durch dieses Studium oder durch diese Ausbildung kriege. Natürlich muss man in manchen Bereichen mal eine Ausbildung zu Ende machen und so weiter, um dann die Qualifikation für irgendwas zu haben. Aber das ist ja in der Politik erstmal nicht vorgegeben. Bist du der Ansicht, dass es da mehr geben müsste, so Quereinsteiger, die jetzt sagen wir mal nicht Jura studiert haben oder nicht BWL, VWL, diese klassischen Politikerstudien oder Politologie und international, national studiert haben müssen. Glaubst du, dass das besser ist, wenn das Leute sind, die wie du und ich so da reinschlittern?
Es kommt auf die menschlichen Qualitäten am Ende an. Also natürlich kann ich beim Gesamtblick auf den Bundestag sagen, ja, Juristinnen und Juristen sind hardcore überrepräsentiert dort. Aber wer bin ich denn jetzt am Ende zu sagen, du und du, die ihr mal Jura studiert habt, raus. Und das ersetzen wir jetzt durch eine Gebäudereinigungskraft und einen Busfahrer und noch irgendwie drei andere Leute. Das ist billiger Populismus, sowas zu machen, weil auch die vielen Juristinnen und Juristen sind ja in freien Wahlen zu ihren Mandaten am Ende gekommen. Die sind ja nicht bei der Lottoverlosung in den Bundestag reingekommen. Also das alleine kann ja der Punkt nicht sein. Was mir Sorgen macht, ist, wenn ich irgendwie in Schulklassen reingehe und gefragt werde, darf man ohne Studienabschluss überhaupt für den Bundestag kandidieren? So, also dass wir anscheinend ein Bild vermitteln, dass für bestimmte Kreise der Gesellschaft der Weg in die Politik gar nicht möglich ist. Wo also so ein Bild von so einer Art Aristokratie gezeichnet wird, ja, so einer Herrschaftsform der Besten oder Bestausgebildetsten, die alleine durch ihre Ausbildung überhaupt nur in der Lage seien, diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen und die großen, wichtigen Entscheidungen zu treffen, wo dann schnell vergessen wird, dass jemand wie Willy Brandt sein Leben lang auch aufgrund der Umstände keine Ausbildung zu Ende gemacht hat und niemand hat da je drüber gesprochen, weil es einfach lächerlich auch gewesen wäre vor dem Hintergrund dieser Lebensleistung. Also die Mischung im Bundestag ist in vielerlei Hinsicht nicht optimal, aber es funktioniert nicht darüber, dass wir da Leute rausekeln, sondern indem wir andere ermuntern, es auch für sich als einen normalen und legitimen Weg zu betrachten, dort reinzugehen. Und das ist es im Moment noch nicht.
Das finde ich gut, weil wir kommen ja beide, also Dietmar und ich kommen ja beide aus einer Stadt, die hat die sogenannte Bürgerschaft, das ist unser Parlament vom Stadtstaat Hamburg. Und diese Parlamentarier sind Leute aus dem Volk zum größten Teil. Also die haben keine politische Vorbildung oder sowas. Die müssen sich natürlich reinfuchsen in diese jeweiligen Themen und so weiter. Aber das sind Leute wie du und ich. Und Hamburg ist eigentlich nicht eine Stadt, der schlecht geht dadurch. Also es gibt natürlich Senatoren, die haben sehr ressortnahe Dinge gemacht im Laufe ihrer Biografie, aber manchmal eben auch nicht. Und ich finde, das läuft ganz gut und die sind diskursiv und so die Hamburger Mentalität, oh Gott, ich habe schon echt im Karton, ne? Die Hamburger Mentalität ist ja grundsätzlich eine Mentalität, die sehr anständig verläuft, was so das Benehmen und Manieren anbetrifft. Und das finde ich sehr sympathisch, dass sie das hinkriegen. Also wenn einer von Ihnen da zu Hause Ambitionen hat, nur zu.
Wir kommen jetzt fast schon, wir sind beinahe beim Ende. Jetzt,
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Trotzdem gibt es noch eine Sache und mal gucken, ob du es rausfindest. Tom, hast du deinen Termin oder so?
Ja.
Wir lesen dir jetzt ein paar Zeilen vor.
Okay.
Ja. Es ist nicht die neue Hymne der SPD. Obwohl, textlich könnte es durchaus vielleicht... Nee. Du machst mich zu einem Fremden. Das kann die Zeit tun.
Dietmar?
Ja?
Der englische Text fehlt.
Das kann ich sagen. Kannst
du mal auf dem Handy gucken?
Nee, das müsste da stehen. Das ist ein bisschen heller nur. sonst komme ich zu dir rüber. Das ist kein Problem.
Jetzt kuscheln. Oder
du kommst zu mir rüber. Ah, lass uns kuscheln. Sehr schön. So, also noch einmal. Du machst mich zu einem Fremden.
You make me a stranger.
Das kann die Zeit tun.
That's what time can do.
Baby, du meinst alles für mich.
Baby, you mean everything to me.
Liebling, es gibt keine Gefahr.
Darling, there's no danger.
Für alles, was wir durchgemacht haben.
For all that we've been through.
Dass jeder dich mehr lieben könnte als mich.
That anyone could love you more than me.
Ich habe Neuigkeiten für dich, Babe.
I've got news for you, Babe.
All die Dinge, die du tust, Babe.
All the things you do, babe.
Lass mich darüber nachdenken, wie es früher war.
Make me think of how it used to be.
Und es sieht so aus, als würde ich wieder fallen.
And it looks like I'm falling all over again.
Hals über Kopf in dich verliebt.
Head over heels in love with you.
Ja, so sieht es aus, als würde ich wieder fallen.
Yes, it looks like I'm falling all over again.
So, und jetzt kommst du.
Was war das denn?
Kannst du es dir nicht erklären?
Nein.
Okay, wir klären auf. Es hat etwas mit deinem Namen zu tun.
Okay.
Deine Namensgebung, wir wollten eigentlich nicht groß drauf eingehen, aber am Schluss wollten wir es dann doch noch tun. Du heißt Kevin. Und dieser Kevin ist entstanden aufgrund nicht irgendwie, weil der Name so insofern populär war wie Nancy oder Chantal, sondern weil deine Mutter ein Fan war von...
Kevin Keegan.
Jawohl. Und der war nicht nur Fußballer, er war auch Sänger. Und er hat tatsächlich ein Lied gesungen.
Das war mir nicht bekannt.
Ja, Head Over Heels in Love. Und das war der Text eines Liedes. Unbedingt mal angucken und unbedingt mal anhören.
Gut, Paris Hilton hat auch mal einen Song gemacht.
Also ja, das ist aber schnell in Vergessenheit geraten, man weiß auch warum.
Hat deine Mutter mal gesagt, scheiße, dass du nicht aussiehst wie Kevin Keegan, wir haben so gehofft. Also der sieht ja nun ganz anders aus als du. Der hatte so eine lange Wuschelmähne und hatte mal einen sehr ernsten Gesichtsausdruck, eine Zahnlücke.
Sehr üppig wachsende Haare tatsächlich.
Also ja, aber nicht solche Locken.
Die sind ja nur so blond.
Ich habe total, ich hab gewirbelte Haare.
Du hast gewirbelte Haare? Ja, du hast viele Wirbel.
Ja, ganz viele Wirbel.
Weißt du, wie viele?
Nee, also zu viele, um irgendwas
zu wissen, wie viele
wir machen.
Ja, aber ich habe auch ganz viele, ganz viele Wirbel.
So. Ja, du hast so einen Sturm tief über der Biscaya so auf
dem Hinterkopf. Ich sag's dir, ja.
Gut, Kevin, was mich noch interessieren würde, so nachdem wir jetzt so ein bisschen so deinem Namen auf den Spuren waren, wenn man in der Politik arbeitet, nimmt man das wahr, ob man irgendwann mal zum Machiavellisten wird oder würdest du sagen, das ist eine Typenfrage? Also es gibt ja so Typen, die so ein opportunistisches, so da reinschlittern, mal ganz, ganz coole Ideen hatten und dann irgendwann mal so total über Leichen gehen. Der Zweck heiligt die Mittel und
ich glaube, das ist etwas, was man selbst schwierig bewerten kann. Da würde ich immer auf die Einschätzung aus dem persönlichen Umfeld vertrauen und darauf, dass diese Leute offen genug sind und wissen, dass sie mir sowas spiegeln können, wenn sie den Eindruck bekommen, es wird alles zum Selbstzweck.
Forderst du die da proaktiv auf, so zum Beispiel Kollegen oder deine Pressesprecherin, Freunde, Familienmitglieder, forderst du die auf, ey, sag mir mal Bescheid, wenn ich echt over the top bin? Oder machen die das automatisch?
Ich will jetzt niemanden irgendein Statement abnötigen oder so, aber ich habe den Eindruck, dass wir in einer Atmosphäre zusammenarbeiten, in der jede und jeder das jederzeit sagen könnte und ganz genau weiß, dass niemandem dafür der Kopf abgerissen wird, sondern dass mich das, also im Zweifel sage ich, sehe ich anders und dann diskutieren wir drüber, aber auf jeden Fall wird dann nicht herrisch darauf reagiert. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wahrscheinlich reden wir hier auch eher über längere Zeitabläufe nochmal, in denen man sowas bewerten muss. Und klar, es gibt ein Phänomen in der Politik. Es ist jetzt gerade ein neues Buch rausgekommen von Horan Knaub und Peter Dausen, zwei Journalisten, die Dutzende anonymisierte Hintergrundinterviews geführt haben mit Leuten, die langjährig im Bundestag gearbeitet haben. Einsamer kannst du gar nicht sein, heißt es, glaube ich. Und die haben jetzt ein Interview, ich glaube, bei T-Online gegeben vor ein, zwei Tagen. Und der Peter Dausen beschreibt das da ganz gut. Er sagt, natürlich geht es in der Politik um Macht, also Sicherung von Einfluss und auch Einflusssphären, um Dinge, die einen antreiben, durchzusetzen. Und dann gibt es einen Typus von Politikerinnen und Politikern, bei denen geht es um etwas, das nennt er Macht. Also Macht um der Macht willen, um sie zu haben, um sie zu präsentieren.
Um sie für sich zu halten und
um sich damit gut zu fühlen, ja, als ein Lebenselixier, als solches. Diesen Leuten geht es dann nicht mehr darum, irgendetwas zu verändern, sondern nur noch ihren Status zu halten. Und da geht es nicht mal um den ökonomischen Status, sondern um Geltung und Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Und ja, das gibt es auch, was ich jetzt relativ normal finde bei zig hundert Leuten, die sich mit Politik hauptberuflich irgendwo beschäftigen, weil das ist eben auch nur ein Querschnitt durch die Gesellschaft durch. Und zwischen diesen Leuten, das ist auch Aufgabe von Parteien, muss man differenzieren. Und da muss man dann einen Ausleseprozess, ein bisschen wie beim Wein, bis zu einem gewissen Grad dann irgendwann treffen. Das ist hart, ja.
Sehr interessant. Wir kommen so langsam, aber sicher so auf die Zielgeraden unseres Podcasts. Und abschließend würde ich dich um Folgendes bitten, Kevin. Wir haben jetzt drei Weine getrunken. Einen von Dietmar, einen von mir, einen von dir. Wenn du diese Weine einem politischen Amt zuordnen würdest, was wären das für Ämter und warum?
Alle drei?
Alle drei. Mhm. Ja, wir können die mal so ein bisschen zusammenstellen, die Flaschen, damit du dann...
Ja, wir stellen die nochmal vor der Nase.
Ja, hier so.
Okay, also...
Ich meine die Reihenfolge richtig?
So. Das stimmt.
Also der Wein von Dietmar ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen die SPD unter den Weinen, würde ich sagen.
Ja, voll getroffen.
Da ist sehr viel Mühe und Liebe zum Detail drin, aber wird am Ende nicht richtig wertgeschätzt. Muss man.
Also der Dietmar hat sich Mühe gegeben.
Ja, und ich werde nicht wertgeschätzt. Du hast es hoffentlich verstanden.
Das ist wie in der Gesellschaft. Das Motto des Abends ist sozusagen süße Weine. Und das war ein richtig guter Wein, aber er war eben... Auf der Ebene Süße hat er halt nicht genug gezogen einfach und fällt daher ungerechtfertigterweise hinten runter. Während der Wein vom Tom, das ist so die FDP-Fraktion, Hauptsache gute Laune.
Kevin, jetzt kriege ich aber dicke Mandeln.
Ja, das ist ja nicht schlimm. Solange man es nur konsumieren muss, ist das ja total angenehm. Ne? Also, das ist eine schmissige Parole und hört sich erstmal so Chaka-mäßig an und geht nach vorne und prickelt und so. Also, es ist so FDP auf den ersten Blick, würde ich sagen.
Herr Kühnert, mit diesem Statement haben Sie sehr vielen in mir getötet. Jetzt bin ich mal auf Ihre eigene Kategorisierung gespannt.
Mein Wein ist auf jeden Fall die CDU-CSU des heutigen Abends, weil ganz klar der Gewinner, muss man ja wirklich mal sagen, einfach. Die goldene Mitte aus beiden, der gute Kompromiss, der am Ende alle auch ein bisschen mitnimmt und der im Rückblick am nächsten Tag betrachtet, vielleicht ungerechtfertigterweise, aber trotzdem den Sieg davon getragen hat.
Na dann, also dann bin ich jetzt auch mal auf unsere Weinprinzessin gespannt, wie die Weine kategorisiert. So, was hat dir am besten geschmeckt, Niki?
Also dafür, dass ich eigentlich gar keinen süßen Wein mag, würde ich fast sagen, dass ich die zwei, also so dieses in die Fresse süß, richtig, richtig gut fand. Retrospektiv würde ich auch sagen, dass der erste auch gar nicht schlecht war. Es war nur nicht das, was ich sonst mag und was ich erwarte und was meine Zunge kennt sozusagen. Also deswegen würde ich sagen, wenn ich jetzt noch mal ein Glas davon hätte, würde ich es vielleicht anders sehen.
Warte,
ich
gebe dir eins. No, ist sowas drin? Ist ein bisschen warm jetzt.
Ja, Dietmar, das ist jetzt Wahlbeeinflussung, weißt du?
Ist ja auch schon länger her.
Okay.
Ja gut, so gut ist dann doch nicht, ne?
Ja, also. Das war tatsächlich gerade mein Gedanke.
Ich kann solche komischen Räuberpistolen nicht fahren, weil mein Wein wurde ausgetrunken, ja?
Ich konnte mich nicht dagegen wehren, das ist halt einfach nachgeschenkt worden.
Männchen. Also.
Kosakenkaffee?
Niki.
Entschuldige.
Ja, also ich würde sagen, für mich ist eigentlich eher... B, die SPD. Man erwartet Schlimmes und dann ist richtig geil.
Doppeltes Weihnachtsgeld dieses Jahr für Niki.
Also ist es jetzt Kevins Wein, ja? Habe ich das richtig verstanden?
Nein, deiner.
Meiner.
Deiner. Hast du selber nicht erwartet, ne? Ja, merkt man.
Ich habe SPD verstanden und ich dachte so, FDP, hat er gesagt. Hast du FDP gesagt?
Ja, also meine Grundbewertung ist eine andere.
Ach so.
Aha. Gut, aber weißt du, jetzt kommen wir aber zu der eigentlichen Abstimmung.
Ja, ganz genau, und zwar weil die Abstimmung des Publikums.
Ganz genau, ihr habt alle Karten vor euch liegen, A, B und C, was dementsprechend natürlich A für den ersten Wein, B für den zweiten und C für den dritten entspricht. Das heißt, wir machen jetzt hier eine demokratische Abstimmung und ihr hebt eure Karte für den Wein, den ihr am besten findet. So. Und damit
könnt ihr jetzt einmal Karten hoch. Und zwar zu uns halten, damit wir die auch sehen können.
So.
Wir haben 1, 2, 3, 4
A's. 5, 6 A's, entschuldige bitte mal. Da hinten auch noch. Da hinten.
Ich sehe keine 6 A's, ich sehe 5.
Da hinten. 4, 5, wo ist das 6?
5. Da hinten.
Ganz nein, hinten. Das sind aber nicht 6.
Da, ah, ganz hinten.
Okay, habe ich nicht gesehen. Dann
scheiße.
Haben wir.
Mist, das ist eins mehr.
1, 2 B's. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.
Ach doch, 7.
Kevin Kühnert ist der Sieger mit seiner Weinauswahl. Also ein gemäßigter Süßer und ich freue mich sehr. Das wird auch zwischen Dietmar und mir keine weiteren ernstzunehmenden Folgen haben.
Ich bedanke mich bei meiner Mutter und dem Weingut Metzler an dieser Stelle.
Liebe Grüße an die Mutter. Die Mutter ist klasse. Und somit bedanken wir uns bei unserem Publikum. Richtig. Wir bedanken uns auch bei ASK und dem Team, das uns wirklich super unterstützt. Und zwar jede Podcast-Sendung aufs Neue. Und zwar sowohl vom Ton als auch von der Unterstützung redaktionell und so weiter. Man kann bis zur letzten Sekunde noch sagen, was man gerne hätte. Man kriegt es serviert. Ich finde es super.
Es ist ein wundervolles Team hier und wir fühlen uns immer wieder wahnsinnig wohl. Ja. Und wir bedanken uns vor allem bei unserer mittlerweile jetzt aufgestiegenen Weinkönigin, nämlich Niki. Vielen, vielen Dank. So schnell kann es nach oben gehen. Ja. Und du darfst dir als Dank dafür, dass du das mitgemacht hast, deine Flasche Wein aussuchen, die dir heute zugesagt hat und mit nach Hause nehmen. Ja. Und wir bedanken uns natürlich
bei auch Kevin. Bei Kevin Kühnert.
Danke klar. Euch.
Nochmal einen Applaus für Kevin.
Wir hoffen, es hat dir Freude bereitet bei uns. Bist entspannt.
Ja. Freude bereitet.
Okay.
Das ist sehr schön.
Liebe Zuhörer, für Feedback und Fragen würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen bei info@ask-berlin.de. Also, wenn ihr Anregungen, Kritik oder positives Feedback habt, schreibt es uns. Wir freuen uns sehr. Trinken Sie verantwortungsvoll und natürlich hat das letzte Wort der Kevin.
Oh.
Famous last words. Du darfst die Sendung abschließen mit was du willst. Netten Gruß an die Mutti oder an den liebsten Handballclub, Fußballclub.
Ja. Okay, dann einfach an dieser Stelle viel Erfolg an Arminia Bielefeld nochmal in dieser Saison. Lieber Fabian Kloß, wenn du das hörst, mach eine Bude am Samstag gegen Köln.
Sehr schön. Zwei. Wundervoll. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Auch noch ganz kurz zu erwähnen sei, mittlerweile sind wir auch auf Instagram. Das heißt, ihr dürft euch da auch einloggen. Herzlichen Dank und ein kleiner Tipp für zu Hause. Ich habe lange drüber nachgedacht. Es gilt nur für Menschen mit Badewanne und Duschvorhang, nicht mit Duschkabine. Es ist besser, den Vorhang innen zu haben als außen. Vielen Dank.
Genau. Und machen Sie uns bitte die Tombola nicht nach.
Super, vielen, vielen Dank. Oh. So, wer möchte den Haselnuss-Schnaps? Dabei kenne ich doch jemanden hier. Vielen Dank.